Herzlich willkommen zur 220. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Heute mal kein regulärer Wochenrückblick. Ihr werdet es am Tag wahrscheinlich schon gesehen haben, am Tag der Veröffentlichung. Wir wollen heute nochmal zurückgucken auf die vergangene Bundesliga-Saison, Fußball-Bundesliga-Saison, um es nochmal ganz klar zu sagen. Wir reden heute nicht über Volleyball, wie David eben richtig schon vor der Folge gesagt hat, sondern wir wollen über diese sensationelle Fußball-Saison in der Bundesliga zurückblicken. Dafür natürlich wie immer am Start mein geliebter Kollege David. Erstmal, moin David Bücker.
Ja, hallo Benni und ein herzliches Hallo auch in die Runde. Ja, wir mussten das Champions-League-Finale noch abwarten, um das angemessene Dortmunder Saisonfazit in dieser Folge einfließen zu lassen. Und dann kann ich, glaube ich, gleich den zweiten begrüßen, denn ein zweiter David ist natürlich auch traditionell immer mit dabei. Hallo David Müller von Football's Coming Home.
Einen wunderschönen guten Abend. Schön, euch zu sehen und dass wir jetzt mittlerweile diese Tradition, kann man es ja schon nennen, auch in diesem Jahr fortsetzen.
Genau, vorneweg können wir, glaube ich, sagen, dass wir heute in dieser Folge natürlich vor allem auf die Bundesliga zurückblicken, alle 18 Teams uns nochmal zu Gemüte führen und alles Weitere erscheint unter anderem ja bei David dann auch im Podcast. Das heißt, da haben wir ausgiebig drüber gesprochen, was in Liga 2, was in Liga 3 passiert, was international so los war. Da hat er sich verschiedene Korrespondenten, unter anderem uns beide, eingeladen. Deswegen, das erscheint dann auch in Kürze bei dir im Podcast-Feed. Also da können wir herzlich nochmal die Empfehlung abgeben und dann würde ich sagen, ja, unsere Tippspiele lösen wir am Ende noch auf, was in Kicktipp und so los war. Und dann, ja, wollen wir loslegen. Oder wie sieht's aus, Jungs? Habt ihr noch Vorbemerkungen?
Nee, soweit ich glaube, können wir gerne loslegen. Und wir fangen ganz traditionell beim ganz oberen Platz an, nämlich bei Bayer 04 Leverkusen, dem deutschen Meister. Es klingt immer noch ein bisschen komisch, oder?
Ja, irgendwie so ganz gewöhnt hat man sich daran nicht. Wir haben uns, wie gesagt, jeweils 6 Teams einmal zu Gemüte geführt, so als Fokus-Teams, die wir dementsprechend einleiten wollen. Und dann kommen wir so kurz in die Diskussion. Ja, die erste Meistersaison für Bayer 04 Leverkusen war geprägt von frühen Siegen und ja schon so einem kleinen Ausrufezeichen. Ganz zu Beginn ein 3:2 gegen RB Leipzig. Viel Rotation, man musste ja unter anderem auch den Europapokal unterkriegen, hat sich im Pokal ja auch lange gehalten, bis ins Finale, der natürlich dann auch mit dem Sieg zu Ende gebracht wurde. Und dann haben viele gesagt, ja okay, Leverkusen legt eine Monstersaison vor, die verlieren kein Spiel und spätestens beim Afrika-Cup. Da im Januar, da wird ihnen richtig der Zahn gezogen, aber auch das hat am Ende funktioniert, spätestens in den Tagen rund um dieses Stuttgart-Pokalspiel, das war das Viertelfinale, das 3:2 zu Hause gewonnen wurde, danach hat man unmittelbar in der gleichen Woche diesen Monstersieg zu Hause gegen die Bayern in der Liga eingefahren, war das natürlich dann schlussendlich der große Meilenstein in Richtung Meisterschaft. Viele Tore, Last Minute, da haben wir jede Woche, glaube ich, drüber gesprochen. Viele Spiele, die in Überzahl oder Unterzahl dementsprechend irgendwie noch über die Zeit gerettet wurden und Punkte eingesammelt wurden. In der Europa League richtig stark unterwegs gewesen, West Ham. Man könnte sagen, sie waren betrunken, aber trotzdem erfolgreich. Schlussendlich auch da den Weg ins Finale gefunden, gegen Atalanta Bergamo verloren. Man hat es am Ende auch wirklich durchgezogen, auch als man schon Meister war, hat dann wirklich noch die Siege eingefahren. Nicht so wie zum Beispiel Dortmund gegen Mainz, mutmaßlich Wettbewerbsverzerrung begangen, können wir später noch drüber diskutieren. Im Europa-League-Finale dem Gasperini-Pressing zum Opfer gefallen. Und das, obwohl man ja nicht immer einen Stürmer aufgestellt hat. Boniface ist ja nie wirklich in die Form zurückgekehrt, die er zu Saisonbeginn hatte. Und ja, Schick war natürlich unverzichtbar, aber konstant sieht auch irgendwie anders aus. Alles in allem eine traumhafte Saison für die Bayer 11, die ja dann knapp am Triple vorbeigeschrammt ist.
Ja, absolut. Also das Traurige ist ja wahrscheinlich bei Bayer Leverkusen, wir werden wahrscheinlich dadurch, dass die Saison so überragend war, werden wir weniger drüber sprechen als über die Teams, die diese Saison nicht so performt haben. Das ist ja erfahrungsgemäß immer so, obwohl es ja eigentlich total schade ist, weil, gut, ich würde es nicht für ausgeschlossen halten, dass Leverkusen auch nächste Saison vielleicht nicht ganz so agiert, aber auch wieder gute Chancen hat, Titel zu gewinnen. Also was soll man dazu sagen? Überragend. Ich fand es aber, es kam ja gerade nach dem Europa-League-Finale dann die ganzen Klugscheißer. Ja, Xabi Alonso, wie kann er denn ohne Stürmer spielen? Und was da alles so erzählt wurde. Gewundert habe ich mich auch, gebe ich zu. Aber das ist wahrscheinlich das erste Mal in der gesamten Saison, dass mal ein Plan von Xabi Alonso vielleicht mal nicht so aufgegangen ist. Wobei ich auch sagen muss, ich weiß nicht, habt ihr schon mal ein italienisches Team so pressen gesehen? Also das war ja nicht von dieser Welt, also nicht von der italienischen.
Eher am anderen Seite, auf der anderen Seite des Feldes in der eigenen Defensive, aber sonst nicht.
Ja, also das war ja auch wirklich unglaublich. Und ansonsten Kaiserslautern, gut, war jetzt auch nicht das beste Spiel, aber ich glaube, das kann man Leverkusen auch mal eingestehen, dass jetzt nicht alles Glanz und Gloria hinten raus war. Zwei Titel, die sprechen für sich, Bundesliga überragend. Ja, als Bayern-Herz, als Bayern-Fan hat mein Herz ein bisschen geblutet. Auf der anderen Seite ist es auch mal schön zu sehen, dass es erstmal eine Mannschaft gibt, eine andere Mannschaft, die auch mal die Bundesliga gewinnt. Und dann dementsprechend auch eine Mannschaft zu sehen, die dann diesen Bundesliga-Titel auch regelrecht abfeiert. Weil ich glaube, Platzstürme wird es, selbst wenn Bayern nächstes Jahr wieder Meister wird, wird es in München nicht allzu schnell geben, was ich sehr schade finde. Also von daher, das liegt überragend.
Ja, und das liegt nicht daran, dass es irgendwie eine geringe Inflation in Form von Platzstürmen in den letzten Jahren gab. Also das hat sich ja generell schon eher deutlich erhöht bei Events beim Fußball. Aber ja, ich habe jetzt nicht viel hinzuzufügen. Ich glaube, man muss nochmal herausheben, dass es am Ende auch wirklich diese 90-Punkte-Marke geknackt wurde, was ja eine unfassbare Zahl ist da. Damit gewinnst du halt wirklich in einem Großteil der Saisons natürlich die Meisterschaft. Und gegen Ende hat man ja auch wirklich noch das Glück auf seiner Seite gehabt. Man hat die Spiele gehabt, sehr viele Spiele sogar, bei denen der Sieg auf der Kippe stand oder sogar vielleicht eine Niederlage hätte kommen können. Und das wurde halt eben ausgeglichen mit dieser sensationellen Moral, dass man eben dann in den letzten Minuten auch noch zurückkommen konnte, immer wieder. Und genau deswegen ist es eben diese makellose Bundesliga-Saison am Ende. Ich habe schon aber auch in einem anderen Podcast gehört, da wollte man in Bayern 04 Leverkusen nicht die 1 geben, weil man die Europa League nicht gewonnen hat und damit eine Saison, die eigentlich zu einem Triple hätte werden müssen, nicht nochmal zum dritten Mal brillieren konnte. Aber mein Gott, also wer hätte das vor dieser Saison gedacht, dass überhaupt ein Titel auf der Habenseite bei Vizekusen steht? Jetzt sind es diese 90 Punkte, jetzt sind es 89 Tore in 34 Spielen, eine ungeschlagene Saison. Und ja, es spricht meines Erachtens viel dafür, dass es in der nächsten Saison zumindest auf einem hohen Niveau weitergeht. Der Meistertrainer bleibt erhalten vorerst. Ich glaube, ein Großteil der Spieler wird auch zu überzeugen sein. Und dann können wir uns, glaube ich.
Auch gerade deswegen, ja, ne?
Naja.
Weil der Trainer bleibt.
Genau, ja. Absolut.
Ja, dann lass uns doch vielleicht einen kleinen Blick nach vorne werfen in diese Saison, die am 17. August dann wieder losgeht mit Leverkusen im Supercup. Auch das natürlich eine Gewohnheit, an die man sich erstmal, wo man sich die Augen reiben muss. Leverkusen gegen Stuttgart wird der Supercup sein und Bayer Leverkusen wird natürlich auch in der Champions League vertreten sein. Das erste Mal seit 2016, 2017. Ich glaube auch, dass sie ganz vorne um den ersten Platz in der Bundesliga 24, 25 ein Wörtchen mitreden können. Ich denke, da seid ihr auch meiner Meinung, was ich jetzt so gehört habe, ne?
Leider ja.
Das sagt der Bayern-Fan.
Ja, vielleicht gibt es ja dafür dann nächstes Jahr tatsächlich einen engen Konkurrenzkampf, weil ich glaube schon, dass die Münchner zumindest angestachelt wurden durch diese Saison. Das darf und ich weiß nicht, ob es ihnen nicht nochmal passieren wird, aber es darf ihnen nicht nochmal passieren, dass am Ende zur Meisterschaft, es sind ja am Ende, 18 Punkte sogar.
18 Punkte.
Ja. 18 sogar, ja.
Ja, genau. Ob die Bayern da angestachelt werden, wir werden es sehen. Theoretisch würden wir jetzt auch über die Bayern sprechen, wenn sie nicht am letzten Wochenende der Saison in Hoffenheim, in Sinsheim verloren hätten. Denn der VfB Stuttgart könnte sich noch vorbeischieben und die sensationelle Saison des VfB Stuttgart ordnet Benny für uns ein.
Ja, so ist es. Wir müssen dafür, glaube ich, erstmal auf die Vorsaison zurückblicken, auf die Saison 22-23. Stuttgart 33 Punkte. Platz 16 unter Sebastian Hoeneß schon als Trainer. In der Zeit der Sommerpause hieß es dann plötzlich auch, ob Hoeneß am Ende, zumindest aus Expertenkreisen, ob Hoeneß am Ende der richtige Trainer ist, großes Fragezeichen. Und man kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass man eines Besseren belehrt wurde. Jeder Einzelne, der das vor der Saison gesagt hat. Ich zähle mich ganz klar dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es wurde viel richtig gemacht. Man hat einen Guirassy fest verpflichtet für 9 Millionen. Man hat einen Undav aus Brighton ausgeliehen. Man hat Nübel aus Bayern noch ausgeliehen. Angelo Stiller aus Hoffenheim noch fest verpflichtet für einen mittlerweile, muss man sagen, peinlich niedrigen Geldbetrag von 5,5 Millionen. All diese Spieler sind eingeschlagen wie sonst was. Das hat man schon am Anfang der Saison gesehen. 8 Spiele, 7 Siege. Guirassy nach 4 Spielen schon 8 Tore auf dem Konto. Und nach dieser Saison kann man sagen, plötzlich hat man mehrere Nationalspieler im Feld. Fürich und Anton sind im Kader für die Europameisterschaft mit Nübel und Undav. Undav hat in der Saison ebenfalls 18 Tore gemacht, als er zunächst ausgeliehener Spieler. Das heißt, auch ja, finanziell hat man da und wirtschaftlich hat man da einiges richtig gemacht. Und ja, ich glaube, diese Saison ist ein einziges Märchen, wie gesagt, vom 16. zum Vizemeister. Und ja, das so eine Geschichte, da hat die Bundesliga ehrlicherweise auch lange nachgelächzt in meinen Augen. Das hat wirklich großen Spaß gemacht. Es war eben auch keine Zufallssaison. Das war wirklich guter Fußball, den man da von Stuttgart gesehen hat. Ich glaube, das erste Spiel war ja auch direkt ein 5-0 gegen Bochum. Da waren mehrere Siege dabei, wo man dachte, wow, wie die Gegner wirklich abgefertigt haben, wo man noch dachte, ja, in den Gefilden bewegt man sich am Ende. Ja, am Ende, wie gesagt, steht die Vizemeisterschaft sensationell.
Ja, wie gesagt, muss man sich auf jeden Fall vor Augen führen. Die kommen aus der Relegation. Ja. Du hast es angesprochen, Saisonbeginn 5-0-Sieg gegen Bochum, dann 5-1 gegen Leipzig verloren, dann 5-0 gegen Freiburg gewonnen. Und wenn man jetzt auf die Niederlagen in der Bundesliga in dieser Saison schaut, wenn man jetzt die Mannschaften rausnehmen, die jetzt nächste Saison europäisch spielen, haben sie einmal gegen Hoffenheim verloren. Heidenheim spielt europäisch, deswegen zählen die Liste nicht mit dazu. Einmal gegen Gladbach, einmal gegen Bochum und dann einmal gegen Bremen. Und das waren alle Niederlagen gegen Teams, die nicht europäisch spielen nächste Saison. Und das hätte mir echt, also das finde ich genauso Wahnsinn wie Heidenheim, wie Leverkusen. Kann man nicht hoch genug hängen und es war noch dazu eben schöner Fußball, David.
Das hat richtig Spaß gemacht, sich Stuttgarter Spiele anzugucken. Und weißt du, was ja auch das Schöne daran ist? Wenn ich mir mal angucke, ich meine, bei Leverkusen haben wir gesagt, da wird es den großen Ausverkauf wahrscheinlich nicht geben. Bei Stuttgart sieht es ja möglicherweise ein bisschen anders aus, aber da sorgt man schon massiv vor. Also wenn man mal anguckt, wen sie schon alles verpflichtet haben zu so einem frühen Zeitpunkt, also Chabot, Diehl, Keitel, Woltemade, also das sind jetzt schon 4 Transfers, die du fix getätigt hast, im Hinblick auf die neue Saison natürlich, dass natürlich auch eine große Belastung auf sie zukommen wird mit Champions League. Auch das, was Stuttgart lange Zeit nicht mehr hatte. Und ich bin sehr gespannt, wie sie sich da anstellen. Aber dass sie jetzt schon auch die Weichen stellen, vollkommen losgelöst davon, wer den Verein jetzt verlassen könnte. Und sagen wir mal so, wenn ich die Transfers so sehe, habe ich so das Gefühl, dass man auch in der Hinsicht bei diesen Spielern sehr viel richtig macht. Und insofern ist da nicht so die Gefahr dabei, dass man jetzt wieder sagt, das hatte Stuttgart ja auch unter Taifun Korkut eine überragende Saison und dann sind sie, glaube ich, abgestiegen oder waren zumindest im Abstiegskampf. Das befürchte ich jetzt zwangsläufig nicht, auch wenn jetzt natürlich die Champions League dazu kommen wird.
Das erste Mal Champions League seit Barcelona 2010 im Achtelfinale für Stuttgart.
Das war auch ein absurdes auch Team von Barcelona damals, ja. Wer da alles gespielt hat. Also holy shit.
Ja, das stimmt auf alle Fälle. Ja, Stuttgart, wir sind sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Ja, viel mehr Luft nach oben ist nicht mehr möglich. Und dann kommen wir zu den Bayern. Die haben natürlich auch eine ja, ziemlich chaotische Saison hinter sich. Am Ende keinen Titel. Und ja, David, gib mal die Einschätzung aus Sicht eines Bayern-Fans, wie die Saison der Münchner so ablief. Und du warst ja gleich beim ersten Pflichtspiel der Saison im Stadion, wenn ich mich nicht irre, oder? Beim Supercup?
Das war der Supercup. Dementsprechend, das wird ein komisches Gefühl sein, weil die Saison davor war ja auch der Supercup in Leipzig. Das heißt, diese Saison auf einmal beginnt die Saison ohne bayerischen Supercup. Also auch da muss man sich erstmal umgewöhnen. Gut, aber kann man auch drauf verzichten, meinetwegen. Ich hätte nie gedacht, also es fing ja schon mit diesem 3-0 gegen Leipzig an, da dachte man, ja, gut, okay, ist jetzt blöd gelaufen, passiert. Aber dass im Prinzip dieses Spiel so ein bisschen der Auftakt war in eine Saison, die komplett ohne Titel enden sollte, das hat man sich so in München wahrscheinlich nicht ausgemalt. Ich habe das mal so ein bisschen in drei Bereiche aufgeteilt. Also Mannschaft, Trainer, Vorstand. Mhm. Ich würde mal so sagen, Mannschaft und Trainer haben so prozentual den gleichen Anteil am Misserfolg, würde ich jetzt sagen. Der Vorstand hat aus meiner Sicht, mit Abstand den größten Teil, dass diese Saison so verlaufen ist, wie sie gelaufen ist. Ich erkläre es auch gleich, warum. Fangen wir aber mal an mit der Mannschaft. Also du gehst aus der Saison raus, das riesige Problem war die Defensive. Ich meine, wenn Manuel Neuer allein in 23 Spielen nur 6x0 spielt, dann das sagt alles aus. So, du hast eine Innenverteidigung, Min-Jae Kim, absoluter Flop-Transfer für 70 Millionen, rechnet sich 0,0. Upamecano musst du im Sommer verkaufen. Sorry, die Zeit ist endgültig abgelaufen. Erst recht, wenn man jetzt sieht, dass sie an Tah interessiert sind. Also du musst ja jemanden verkaufen. Und Dier verkaufen sie nicht. Und De Ligt wäre ziemlich bescheuert, wenn sie das machen. Und das Problem zieht sich auf außen. Dann hast du zwischendurch Kimmich auf rechts gezogen. Das hat gut funktioniert. Davis, mit dem verhandelst du auf einmal, obwohl der Vorstand ihm eine Deadline gesetzt hat. Und ich dachte mir eigentlich, Davis ist eigentlich auch ein Kandidat, den man loslassen muss. Masraoui, also die komplette Defensive musste eigentlich komplett neu machen. Und vorne, auch wenn das Tore-Schießen nicht das Problem war, hast du zu viele Spieler, was machst du mit Coman, viel verletzt, Gnabry, ganz wenig gespielt, Sané kriegt einfach keine Konstanz rein. Und ich frage vielleicht, um mal kurz meinen Redeschwall zu unterbrechen, welche drei Spieler oder generell, welche Spieler haben euch beim FC Bayern über die gesamte Saison gesehen überzeugt? Also mir fallen persönlich nicht viele Namen ein, deswegen würde mich mal sehr interessieren, wer euch da einfällt.
Hat Pavlovic am Saisonbeginn überhaupt schon gespielt? Eine maßgebliche Rolle?
Glaub nicht.
Nee, ja, ne? Nicht ganz am Anfang, aber er kam auch schon im Laufe der Hinrunde so langsam rein, aber jetzt nicht ganz von Anfang. Aber Pavlovic würde ich zum Beispiel auch nennen.
Genau, ja.
Ich glaube.
Musiala hatte auch sein kleines Loch, denke ich. Über Kane, ich finde, was man auf jeden Fall noch ansprechen muss, ist die Kane-Diskussion. Weil ich finde, natürlich schießt der Harry Kane alleine keine Titel, aber über Harry Kanes Fehl am Platz sein zu diskutieren, finde ich auch total fehl am Platz.
Nach 36 Buden in 32 Spielen. Also, ja, klingt ein bisschen komisch, das stimmt. Wen ich vielleicht noch als, naja, der hatte auch definitiv seine Wackler, aber einen Leroy Sané fand ich jetzt auch eher zumindest positiv einzuschätzen in dieser Saison. Hat ja auch Anteil gehabt an doch einigen Toren, hat auch 8 Tore selbst auf dem Konto. Genau, Musiala hätte ich auch gesagt. Ja, aber gerade in der Defensive, da fällt es mir jetzt wirklich schwer, einen Namen sehr positiv rauszublicken. Also.
In der Rückrunde war ich ab und an mal im Stadion. Ich habe immer, und das liegt vielleicht auch am Ende der letzten Saison, ich habe mich total in Konrad Leimer verliebt.
Oh ja, überragend.
Ich finde, man kriegt schon noch ein paar Namen zusammen. Vielleicht jetzt mit ein paar Ausreißern nach unten vormäßig, aber wer hat das nicht?
Ja, vollkommen klar. Also ich hatte mich jetzt, als ich mal so drüber nachgedacht hatte, ich hatte jetzt mich auf Kane, Pavlovic und auch, ja, ist jetzt nicht die ganze Saison, aber weil er letztendlich Verteidiger Nummer 1 war in der Rückrunde und das hätte niemand gedacht, auf Eric Dier auch festgelegt. Aber natürlich, ich würde mir von Sané noch ein bisschen mehr diesen Tick wünschen. Aber so gesehen, und du hast es im Prinzip, David, du hast es eben angesprochen, es hatte irgendwie jeder Spieler in der Saison so ein Loch. Und auch zum Beispiel ein Kimmich, ein Leon Goretzka, das hat sogar dazu geführt, dass er jetzt nicht nominiert ist, wo jetzt ja ein riesigen Aufschrei war. Also ich würde mal behaupten, Pavlovic war nicht schlechter als Goretzka in dieser Saison. Nee, insofern muss man da, kann man die Nominierung von Nagelsmann durchaus nachvollziehen. Aber machen wir mal kurz weiter mit dem Trainer. Auf der einen Seite Thomas Tuchel, wir wissen alle, kam in einer beschissenen Situation, ging auch relativ beschädigt aus der letzten Saison hinaus. Ja, Meistertitel, aber wir wissen alle, wie der zustande gekommen ist. Natürlich hatte er vom Bayern-Vorstand, er hatte klare Vorstellungen, die hat er zum Teil wurden nicht umgesetzt. Dementsprechend entstand ja diese lächerliche Holding Six-Diskussion, wo ich natürlich dann aber auch sagen muss, der Kader ist zu dünn. Es war von vorne bis hinten, da hatte Tuchel absolut recht. Da wurde nicht nachgesteuert, aber im Gegenzug muss Tuchel sich auch den Vorwurf gefallen lassen, dass er dann vor allem Holding Six war ja jetzt, wie gesagt, das Thema, dass er da weiter auch über die Transferphase hinaus da weiter stumm gemacht hat. Und das geht einfach nicht. Und da haben sich sicherlich viele Spieler nicht drüber gefreut, was Tuchel da in der Öffentlichkeit erzählt hat. Dazu taktische Fehler. Ich erinnere mal an das Leverkusen-Auswärtsspiel. Du bringst da Boé zum ersten Mal, aber stellst ihn dann auch noch auf eine komplett fremde Position. Upamecano, der da gerade aus der Verletzung kam. Ich glaube, Masraoui kam frisch vom Afrika-Cup. Sich die Leute gefragt haben, ob bei ihm eigentlich alles noch in Ordnung ist. Also viele taktische Fehler, die er gemacht hat. Zweifelsohne. Und da können wir eigentlich dann auch die Brücke zum Vorstand spannen, denn die hatten den größten Anteil in dieser Misere. Diese saulächerliche Diskussion zum Abschluss, dann mit der Trainerfrage erstmal wochenlang keinen Trainer zu finden und dann zum anderen dann ernsthaft Thomas Tuchel, den sie dann im Februar entlassen haben, dann wirklich noch zu fragen, ob er nicht weitermachen möchte. Das ist eine Glorifizierung, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Bei Nagelsmann haben sie es ja genauso versucht. Also was für ein schreckliches Bild, was man da abgegeben hat und insbesondere Uli Hoeneß, der sich dann Wochen davor dann noch hinsetzt und dem Trainer die übelsten Vorwürfe macht und dann anschließend angekrochen zu kommen und sagen, ach komm, Thomas, hast du nicht Bock? Und dann wundern sie sich, dass er noch absagt, weil sie ihm nicht 2 Jahre obendrauf geben wollen. Ein Jahr hätte er ja regulär noch Vertrag gehabt. Aber ich meine, dass sie wirklich denken, dass Tuchel so blöd ist und jetzt den Vertrag einfach weiterlaufen lässt. Also das allein das ist ja schon, zeigt, wie der gesamte Vorstand arbeitet. Ich meine, die letzte Transferphase war ja auch zusammengeklöppelt. Das war ja dieses Gremium da und wir haben alle gesehen, wie super das funktioniert. Also kurzum, ja, Benni darf's sofort. Also kurzum, auch was man in der Öffentlichkeit, Uli Hoeneß hat ja blöderweise gesagt, er wird sich auch zukünftig öfter einmischen. Halte ich für einen Riesenfehler. Ich hoffe, man wird auf der Jahreshauptversammlung, bin ich sehr gespannt, im November da ordentlich dagegen halten. Weil es ist ja nicht nur eine Saison, wo man keine Titel gewonnen hat. Das ist ja das eine. Aber zum anderen, wie man sich hinten raus präsentiert hat in der Öffentlichkeit, wie man einen Schaden angerichtet hat, das ist unglaublich.
Peinlich.
Dass kein Trainer mehr kommen möchte oder es sich zumindest 3-4 Mal überlegt. Das ist, finde ich, eigentlich noch viel schlimmer, wie jetzt es am Ende sportlich gelaufen ist. Und damit und daran hat der Vorstand einen maßgeblichen Anteil. Und das kann man nicht wegdiskutieren. Und da sollten sich doch alle mal drüber Gedanken machen. Am Ende der letzten Saison haben sie es nicht gemacht. Da haben sie Warnzeichen nicht verstanden. Ja, es war diese Saison wohl jetzt nötig. Und ich hoffe, sie haben das jetzt verstanden. Weil nächstes Jahr ist auch ein Finale in München, Champions League. Ich glaube, da möchte man sehr gerne hin. Über Vincent Kompany sprechen wir mal zum anderen Zeitpunkt, dass das auch eine sehr spannende Verpflichtung ist, sage ich mal. So, jetzt dürft ihr gerne.
Ja.
Eine Saison wie ein Denkzettel, Benni.
Definitiv. Du hast gesagt, wir sprechen über Vincent Kompany wann anders. Ich habe zumindest ein ich will nachhaken, weil your personal Parallele to Schalke präsentiert von Benni, aber mich erinnert das, dieses ganze Geiere, wer kommen könnte und wer dann abgesagt hat, das erinnert mich an die Zeit nach der Aufstiegssaison, als Schalke einfach keinen neuen Trainer gefunden hat und dann Frank Kramer als die A-Lösung präsentiert wurde. So, weil, also kann ich dir auch sehr gut erklären, es standen 5 Trainer plötzlich im Raum, wo jeder sagte, oh, das wäre aber geil, wenn er kommen würde. Dann hieß es, okay, er hat abgesagt. Und ich sag mal so, Kompany hat jetzt unter den A-Mannschaften auch jetzt nicht so viel Positives erreicht. Natürlich, er hat Premier League zumindest an der Seitenlinie gestanden, aber er ist mit seinem Team abgestiegen. Also ich weiß nicht, wie kam dir das vielleicht vor, als du gesehen hast, Kompany wird neuer Bayern-Trainer? Und wie wurde es denn überhaupt vom Verein präsentiert?
Also ich glaube, es wurde nicht gesagt, dass er die 1A-Lösung war. Ich glaube, das hätte nämlich auch keiner geglaubt. Das ist ja auch vollkommen schwachsinnig. Ich finde es auch nicht schlimm zu sagen, das ist jetzt nicht unsere 1A-Lösung gewesen. Mhm. Ist doch vollkommen okay. So, manchmal klappt es einfach nicht. Ich habe mir bei Kompany 2 Fragen gestellt. Die eine ist, bringt er das mit, was der FC Bayern braucht? Und ist für ihn persönlich der FC Bayern der nächste logische Schritt in seiner Karriere? Mhm. Und beides sehe ich ehrlicherweise nicht. Es ist ein spannender Transfer, aber ich finde, es ist ein Trainer, den du holst, den du nach einer langen Ära, sage ich mal, holen kannst. Also wenn zum Beispiel jetzt Pep Guardiola 3 Jahre war oder so und dann probierst du so wie mit Nagelsmann damals. Ein junger Trainer, der aufstrebend ist, aber wo du noch nicht so weißt, wo es hingeht. Aber jetzt in dieser Situation halte ich ihn für die nicht richtige Wahl, weil natürlich er ist mit Burnley abgestiegen. Ich würde das gar nicht so hoch hängen, weil es ist Burnley und es ist Premier League. Ne? Und es war überragend, dass sie aufgestiegen sind. Das wäre gar nicht so mein Hauptargument. Aber bringt er wirklich das Kreuz mit in dieser Situation vor einer wichtigen Saison, nach einer Saison, die absolut Totalschaden war? Will man ihm das vor allem, will er sich das zumuten? Offenbar traut er sich das. Und ich finde es cool, dass er es macht. Aber für mich ist das aktuell sehr viel mehr Risiko als Chance. Ich glaube, sie glauben in Kompany halt den zweiten Xabi Alonso gefunden zu haben. Aber ist es das, was du aktuell brauchst? Also ich hätte jetzt mir so gedacht, gerade fürs nächste Jahr holst du jetzt nicht Jupp Heynckes, aber in die Richtung so ein bisschen. Weißt du? Jetzt nicht Jose Mourinho, um Gottes Willen. Aber da passt jetzt für mich Kompany jetzt gerade gar nicht rein. Es kann gut werden, ich hoffe es natürlich. Ich glaube es aber gerade nicht.
Ja, und dann wäre es ja auch ganz schön, wenn das dazugehörige Pressefoto nicht aussieht wie eine zu maskuline ProSieben-Infotainment-Vorabendserie um 19.05 Uhr oder eine neue H&M-Kollektion. Fand ich auch sehr lustig.
Wobei ich mich, also ich freue mich natürlich sehr erstmal, dass Bayern einen neuen Trainer gefunden hat. So, das wurde ja schon echt nervig langsam.
Applaus.
Und im Zweifel, der Vorteil ist, wenn es nicht läuft, dann vielleicht stellt er sich nochmal in die Verteidigung. Wäre ja auch. Und Pep Guardiola hat sich ja für ihn ausgesprochen, aber sollten wir mal alle mal ganz ruhig bleiben. Aber ich bin sehr gespannt, was er macht. Ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Und bin vor allem auch gespannt, was für Spieler er jetzt haben will. Ich hoffe sehr, dass er nicht demnächst auf Ullis Abschussliste landet. Das kann sehr schnell passieren.
Ja, das klingt doch nach einem spannenden Sommer, der in München bevorsteht. Und dann sind wir natürlich gespannt, wie die Remontada in Bajovarisch ausfällt in der Saison 24-25. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem vierten Tabellenplatz. 7 Punkte hinter den Bayern, nicht 72, sondern 65 Punkte hatte RB Leipzig. Der Doppelpokalsieger der vorangegangenen Saisons, scheiterte diesmal bereits in der zweiten Runde beim VfL Wolfsburg. Czernys erster Treffer war es da, der Leipzigs Pokalträume früh zu Ende brachte, und in der Liga muss man sagen, ja, man hatte einen großen Umbruch im Sommer. Guardiol, Szoboszlai, alle nicht mehr dabei. Im Winter ist dann nach Forsberg gegangen, die Vereinslegende, dessen Trikot dann erstmal schön unter das Stadiondach gehängt wurde. Was soll man sagen? Früh, ich hatte es ja schon angesprochen, besagten Supercup, der wurde gegen die Bayern gewonnen. Das erste Ligaspiel verlor man dann allerdings, haben wir auch schon drüber gesprochen. Das war eben Leverkusen gegen Leipzig, 3-2 für Leverkusen. Dann aber eben ein dickes Ausrufezeichen, haben wir auch schon erwähnt, 5-1 gegen Stuttgart. Man ging also richtig gut rein, hat dann gegen die Bayern Remis gespielt, sich gegen City ja gar nicht mal so schlecht geschlagen, generell ja auch eine tolle Champions League-Saison gespielt, auch gegen Real Madrid in der K.O.-Runde gut unterwegs gewesen. Aber der Start in 2024, also gerade im Januar, lief dann überhaupt nicht gut. Niederlagen nach der Winterpause gegen Frankfurt, gegen Leverkusen, gegen Stuttgart, dann Sieg gegen Union, dann unentschieden Augsburg und dann kamen eben diese schwierigen Real Madrid-Spiele. Was kann man insgesamt sagen? Junge, neue, immer mit dabei, Xavi gut unterwegs, Dani Olmo hat sich natürlich wieder ins Schaufenster gespielt, wir haben Openda, wir haben noch viele weitere, die gut performt haben, David Raum, der im Vergleich zu seiner ersten Leipzig-Saison deutlich besser unterwegs war, als das noch in der ersten der Fall war, was ich auch noch ganz interessant fand, was man nicht vergessen darf, dieses Bochum-Spiel, wo Manuel Riemann 2 Elfmeter hält, am Ende in der Hinrunde 0-0. Was soll man sagen? Schwacher Start ins Jahr, bitteres Aus in der Champions League, aber vor allem heimstark und die letzten 11 Spiele ungeschlagen. Das ist dann am Ende nochmal ganz schön zu Ende gegangen für die Leipziger, die auf jeden Fall ja dann auch Champions League spielen und die sich so auch vor Borussia Dortmund in der Tabelle halten konnten. Habt ihr irgendwelche großen Negativpunkte bei Leipzig zu entdecken oder waren die vorne einfach nur in einer ganz anderen Liga unterwegs?
Ich glaube, vor allem Letzteres. Ich sehe jetzt Leipzig eher so, also erstens, es war eine solide Saison von Leipzig. Ich glaube, grundsätzlich K.O.-Phase erreicht gegen ein anderes Team als Real Madrid wäre da sicherlich auch mehr gegangen. Und ich glaube, RB sieht selbst vielleicht auch das Jahr so als ein Übergangsjahr. Man ist, glaube ich, okay damit, aber man will jetzt auch langsam endlich mal Erträge sehen aus dem, was man in diesen Verein investiert hat. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Aber auf diesem Kader kann man durchaus aufbauen. Also gerade ein Openda, der sich in dieser Saison wirklich hervorgetan hat, richtig gute Saison gespielt hat, da auch mit Sesko zusammen. Da kann was entstehen. Ich weiß nicht, seht ihr eher positiv oder eher negativ auf die? Also ist es mehr ein Rückschritt oder ist es stagnieren? Ich kann das noch nicht so ganz klar deuten. Ich sehe es auf jeden Fall als eine solide Saison an.
Als stetigen Fortschritt fällt es mir schwierig zu werten, weil irgendwie die Charaktere, die handeln, im Vergleich zur Saison davor ganz andere waren. Also es ist wahrscheinlich schon irgendwie so eine Kontinuität in Richtung, wir werden irgendwann vielleicht mal Meister. Aber dadurch, dass diese Umbruchsituationen so oft da sind in Leipzig, kann ich so diesen durchgängigen Wandel, Stichwort auch Torwartposition, wo sich ja auch viel getan hat, mit Blaswig dann zwischen Gulaschi unterwegs. Also, weiß ich nicht, ob es da nur mir so geht. Also, ich finde, man hätte sicherlich noch mehr rausholen können, wenn man überlegt, gut, was Stuttgart kann, das sollte Leipzig eigentlich auch können, David.
Ja, absolut. Ich schätze es mal so ein, dass es sehr darauf ankommt, wie sie jetzt die Spieler halten können. Gerade bei Xavi ist man da ja auf einem guten Weg, weil er ja meinte, zentrale Voraussetzung ist, dass sie die Champions League erreichen. Das haben sie erfüllt. Also von daher relativ wahrscheinlich und haben sie gute Chancen, ihn zumindest zu halten. Was du mit Openda und Sesko und wie sie alle heißen, was mit denen passiert, das weißt du noch nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass Leipzig gute Chancen hat, jetzt diese Spieler, die im letzten Jahr gut waren, jetzt zu halten. Aber dann müssen sie im nächsten Jahr auch größer denken. Ich sage jetzt nicht Meisterschaft. Wenn ich das sage, würde ich Albträume kriegen. Aber wenn sie, aber auf sportlicher Ebene müssen sie dann nächstes Jahr schon besser performen, weil wir können uns sicher sein, nach dem nächsten Jahr werden die Xavis, Openders, Šeškos dieser Welt, wenn sie so weitermachen, vorausgesetzt, werden die dann auch wieder den Verein verlassen und dann werden wir dann den großen Umbruch spätestens dann wieder in der neuen oder nach der neuen Saison haben, bin ich mir ziemlich.
Ja. Ja, RB muss eben jetzt langsam aus ihrer Sicht jedenfalls diesen Schritt gehen vom natürlich, sie nutzen auch andere Ausbildungsvereine aus, wie andere RB-Vereine, aber diesen Schritt weg vom Ausbildungsverein für noch größere Vereine hin zu selbst einem Top-Verein, ne? Das, was deren eigener Anspruch ist, das muss eben jetzt langsam passieren. Sonst, genau, wie du, David, schon richtig sagtest, sonst passiert eben alle zwei Jahre wieder einen Umbruch, wo 5, 6 Leistungsträger weg sind. Natürlich kriegst du dadurch gutes Geld zurück, aber Geldprobleme hast du als RB sowieso relativ wenig. Das hätte ich noch hinzuzufügen.
Ja, genau. Dann ja, würde ich sagen, schauen wir zum letztlich verbliebenen Champions-League-Teilnehmer. Platz 5 hat gereicht, dadurch, dass die deutsche Bundesliga in der Wertung zusammen mit der Serie A richtig gut performt hat und Punkte gesammelt hat. Das heißt, Borussia Dortmund hätte nicht mal die Champions League gewinnen müssen, um Champions League zu spielen. Sie hätten die Champions League allerdings fast gewonnen. Ein Rückblick auf die Saison von Borussia Dortmund hat Benny für euch.
Ja, ich glaube, die Ansprüche vor dieser Saison waren sehr hoch. Man kam aus dieser Saison, in der man ja auf den letzten Metern in gewisser Weise die Meisterschaft noch liegen lassen hat. Das war natürlich erstmal ein großer Schock für den BVB. Und jetzt war eben das Mantra neuer Angriff. Aber ja, wie wir richtig sehen, an Platz 5 und am Ende an 27 Punkte von der Spitze entfernt, das ging nicht ganz so auf. Und ich habe da diverse Punkte, die ich ansprechen will. Zum einen die Transfers. Also Sabitzer, wie gesagt, der sich zu einem wichtigen Spieler, zu einem Führungsspieler in einem Team entwickelt hat, was ja nicht so viele was schon einige Führungsspieler hat, wie Hummels und Reus, aber einer, der richtig vorweggeht, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, gab es auch noch nicht. Sonst aber Transfers, ein Sancho, der natürlich vom Namen her ein großer Transfer war, ausgeliehen wurde von Man United. Eingeschlagen ist er nicht, ein Matcher, 30 Millionen, die haben sich natürlich auch noch nicht rentiert für den BVB. Und was mir aufgefallen ist, man hat, es ist wieder so zu so einem alten Dortmund-Problem gekommen, man hat sau viele Punkte bei kleinen Teams liegen lassen. Am Ende 9 Unentschieden, 2-mal gegen Heidenheim, gegen Bochum, gegen Augsburg, gegen Mainz, gegen Wolfsburg. 9 Unentschieden, das ist natürlich da oben, wenn man sich die Top-Teams anguckt, der höchste Wert. Man hat genauso viele, ja, genau, man hat ein Unentschieden mehr auch als Leipzig und als alle davor sowieso. Also Platz 5 am Ende, man kann von Glück sprechen, dass es in diesem Jahr für die Champions League reicht. Leistungstechnisch hätte man es über diese Saison wahrscheinlich nicht verdient gehabt. Champions League sei hier natürlich ausgenommen, weil das waren richtige Paradewochen, die da Dortmund über weite Strecken in der Champions League gezeigt hat. Da sieht man wieder, was für einen Riesenunterschied diese verschiedenen Atmosphären auch machen können, Champions League zu spielen und Bundesliga zu spielen. Ja, aber mit Platz 5 kann natürlich am Ende niemand in Dortmund zufrieden sein.
David?
Es war so der klassische Eintracht-Frankfurt-Move. Weißt du, Bundesliga, aber international, genau, Hauen wir alles weg. So. Deswegen ist es wie zwei verschiedene Mannschaften, zwei verschiedene Vereine. Ich meine, du hast es schon im Laufe der Saison gesehen, auch in der Gruppenphase, gerade hinten raus, haben wir ja öfter mal drüber geredet. Alter, was ist das für ein Borussia Dortmund in der Champions League? Und steht dieselbe Truppe auch anschließend am Wochenende auf dem Platz? Ach, herrje. Also von daher überlege ich gerade, ob man dieses Champions-League-Finale vielleicht jetzt auch wieder so als Grund nimmt, so, ach, war ja eigentlich eine coole Saison und dann die Warnzeichen, die es zumindest in der Bundesliga gab, weil wenn Leverkusen so eine Saison hinlegt, also dann kann Dortmund, vielleicht nicht so krass, aber müssten sie es auch können. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich hoffe nicht, dass es so ist, aber dass jetzt Dortmund nach diesem Champions-League-Finale, was sie ja sehr unglücklich verloren haben, da war viel drin, aber dass sie jetzt sagen, ach, war ja eine geile Saison, aber zentraler Punkt ist halt nun mal die Bundesliga.
Genau.
Und die war halt einfach schwach und da hat man einfach auch wieder Rückschritte gemacht, aus meiner Sicht. Und das darf man immer nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob sie es vergessen, aber im Zweifel können Sie ja bei Ihrem neuen Sponsor nachfragen. Wollen wir über das Thema noch reden oder lassen wir es mal lieber links liegen?
Nee,
es ist rein Metall.
Ja. Genau. Also kurzum kann man zusammenfassen, wenn man sagt, okay, Leverkusen hat überragende Bundesliga-Saison gespielt, aber das Europa-League-Finale verloren, deswegen können wir keine 1 geben. Dann kann sich Dortmund erst recht glücklich schätzen, Platz 5 noch in die Champions League zu kommen, weil man wirklich eine miserable Bundesliga-Saison für die eigenen Erwartungen spielt und das Champions-League-Finale erreicht und das dann viel aufhübschen soll, was es ja eigentlich gar nicht tun darf, wenn man sich das Ergebnis anguckt. Und da kann ich nur noch mal dran erinnern, dass man am 33. Spieltag 3:0 in Mainz einfach ja doch irgendwie in gewisser Weise eingreift, was da unten im Tabellenkeller passiert. Gleichwohl hat es natürlich mega Spaß gemacht, da in der Champions League so zu gucken, magische Abende zu erleben. Im Pokal übrigens ja auch unglücklich, dass man im Achtelfinale gleich Stuttgart vorgesetzt bekommt. Also das kann man auch schon mal verlieren. Von daher waren es dann am Ende eben nur in Anführungszeichen die zwei Wettbewerbe. Aber ja, im Grunde stimme ich da in den Chor ein. Mit so einer Leistung darf Borussia Dortmund eigentlich keine Bundesliga-Saison abschließen.
Darf ich vielleicht noch allen, weil du das vorhin auch in der Einleitung gesagt hast, zum Thema Wettbewerbsverzerrung. Und das war ja anschließend nach dem Mainz-Spiel überall in den Medien, was ich wirklich, wirklich affig fand. Ich meine, natürlich darf Borussia Dortmund sich nicht so gehen lassen oder so. Aber ich kann mich erinnern, denselben Vorwurf hat Felix Magath, glaube ich, vor 2 Jahren als Hertha-Trainer Bayern auch mal gemacht, wo ich mir erstmal so denke, Junge, ihr spielt die Spiele immer noch selber. Wenn er die Punkte nicht holt, seid ihr selber schuld. Ganz ehrlich, also sich auf andere Teams zu verlassen und dann denen noch den Vorwurf zu machen, dass sie nicht performen, also finde ich schon echt, also muss ich sagen, asozial.
Muss ich meine Wortwahl auch vielleicht noch ein bisschen überdenken. Wettbewerbsverzerrung ist für mich dann eher Drittliga-Aufstiegsspieler als zweite Mannschaft und du holst die Leute aus dem Profikader runter. Das ist für mich dann eher Wettbewerbsverzerrung. Oder die Spielterminierung in der dritten Liga rund um den Rasenausfall in Saarbrücken. Sowas ist Wettbewerbsverzerrung. Aber naja, es war auf jeden Fall wild, dass es dieses Spiel dann noch so gab. Genau. Zu Dortmund noch was, Benni?
Nö, soweit wäre ich durch.
Gut, alles klar. Ja, dann kommen wir wahrscheinlich zu einer Mannschaft, die im Saisonfazit ein ähnliches Ergebnis hat. Es ist einfach ein absolutes Trauerspiel. Die Mannschaft mit den meisten Unentschieden mit Mainz 05. Gerade so, mehr als die Hälfte der Punkte von Bayern 04 Leverkusen und es reicht am Ende, Gott sei Dank, Fragezeichen, nicht für die Champions League. Die Saison von Eintracht Frankfurt, David.
Ja, ich führe das gleich mal weiter aus. Punktemäßig sind sie näher am Relegationsplatz dran als an Platz 5. Dann allein, du hast 11 Siege, selbst Hoffenheim, die dahinter stehen, haben immerhin noch 13. Was Frankfurt halt rettet, sind diese absurden 14 Unentschieden. Weiß ich auch, also Mainz hat genauso viele. Bescheren dir 14 Punkte, gut, alles klar. Aber auch wenn du die Tore, die Tendenz plus 1, also 51 Tore, 50 Gegentore, also bei allem Respekt und dann weinen manche bei Eintracht Frankfurt noch der Champions-League-Qualifikation hinterher. Das ist übrigens ein weiterer Punkt, warum ich gut finde, dass Borussia Dortmund nicht die Champions-League gewonnen hat, weil Eintracht Frankfurt in der Champions-League in der nächsten Saison. Also beim besten Willen, da kann mir doch niemand von der Eintracht erzählen, dass sie das wirklich verdient hätten, oder? Das wäre wirklich, wirklich gar nicht gegangen. Und man muss ja auch nochmal sagen, ich glaube, mit der Europa League, das ist auch ihr Wettbewerb und so. Und wenn wir gerade auch in Zukunft, ne, der Kampf geht ja jedes Jahr aufs Neue los mit diesen europäischen Vergleich und Platz 5 zu erobern, vielleicht mal für alle nochmal in Erinnerung zu rufen, dass grundsätzlich ist, von Wettbewerb zu Wettbewerb vollkommen egal ist, die Punkteausbeute bleibt in allen europäischen Wettbewerben gleich. Insofern ist es besser, wenn Eintracht Frankfurt Europa League spielt, weil da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie auch Punkte einfahren. Ich meine, wenn du die auch mal anguckst, sie haben alleine in dieser Saison 11 Elfmeter verursacht. So, also die Abwehrleistung, ich erinnere mich nur mal an das Spiel gegen Leverkusen, war das ein Kunku, der ein Leverkusener Spieler, der aus dem Strafraum rausrennt, hinten in die Hacken reinläuft.
Also, ich glaube schon.
Das sind dann einfach so symbolische Situationen, die Saison so perfekt zusammenfasst. Offensichtlich wird Dino Topmüller dann doch Trainer in Frankfurt bleiben. Wäre jetzt nicht, also ich maß mir da nicht an, ihn nach dieser Saison zu entlassen. Ich meine, sie haben spielen trotzdem europäisch so. Aber das war wirklich nix. Und wenn du dir auch anguckst, mal Donny van de Beek, wo wir alle gespannt waren im Winter. 8 Einsätze, der war auch ständig verletzt. Kalajdzic hatte 6 Einsätze, gut, hatte dann auch einen Kreuzbandriss, hat immerhin, so glaube ich, Conference League noch ein Tor gemacht. Aber ich setze Großstück in der neuen Saison auf Ekitike. So, und dann habe ich ja auch noch ein bisschen Zeit in der nächsten Saison, diesen Namen noch mal ein bisschen zu lernen, dass ich ihn irgendwann unfallfrei sagen kann. Aber zumindest den konnten sie halten, auch wenn der jetzt gerade in der Rückrunde jetzt auch nicht mehr so den riesigen Input liefern konnte. Kurzum, Frankfurt hat unfassbar viel Potenzial und es tut mir auch total leid, dass es eigentlich, es ist ein geiler Club, dass man so nach dieser Saison, wo sie auf Platz 6 stehen, so abfällig über die reden muss. Aber die Saison, also das, diesen Platz 6 haben sie nur gekriegt, weil die Konkurrenz dahinter wirklich noch schlechter war. Ich finde, es hatte so Premier League-Vibes, weißt du, so ein bisschen Best of the Rest.
Ja, total. Also so isoliert wie Eintracht Frankfurt stand keine Mannschaft während der ganzen Saison in der Tabelle rum, Benni.
Gefühlt über weite Strecken dieser gesamten Saison, das ist mir auch aufgefallen. Also ich hätte zwei Sachen. Erstens Dino Topmöller, ich finde schon, dass man die Frage aufmachen kann, die Trainerfrage nach dieser Saison. Ganz einfach deswegen, weil im Mittelteil der Saison, als man sich auch schon in diesem Bereich bewegt hat, wo es weder weit nach vorne noch weiter nach hinten ging, konnte man auch schon die Frage stellen, ist okay, aber wann kommt die Weiterentwicklung? Wann kommen Fortschritte? Wann sieht man, dass es besser wird spielerisch? Und das in meinen Augen hat sich das kein Stück in irgendeine Richtung bewegt über weite Strecken in dieser Saison. Was aber dafür spricht, dass es in der nächsten Saison besser wird, es wurden ja viele perspektivische Transfers gemacht. Das heißt, ein Chaibi wurde mit 20 Jahren verpflichtet. Ein Hugo Larsson, 19 Jahre alt, klar, das war alles teures Geld, aber wurde auch eben neu verpflichtet und so weiter. Oder auch ein Ekitike, auch noch ein junger Mann. Vielleicht sind das tatsächlich Leute, die im zweiten Jahr Bundesliga besser performen können mit dem neuen Vertrauen, was sie jetzt vielleicht auch in Frankfurt entwickeln konnten über ein Jahr. Das sehe ich vielleicht noch auf der Habenseite, dass man eben sehr viele junge Spieler vor der Saison verpflichtet hat, die im zweiten Jahr vielleicht auch noch einen weiten Schritt nach vorne machen können.
Aber du verlierst auf der anderen Seite vielleicht auch einen Punkt. Du verlierst auf der anderen Seite, auch wenn du die vielen jungen Spieler hast, auch brutal an Erfahrung. Sebastian Rode, Makoto Hasebe.
Ja.
Ist auch nicht ohne Risiko. Ja.
Das stimmt. Da muss auf jeden Fall nachgebessert werden. Auf jeden Fall.
Emotionale Komponenten, die da wegbrechen. Ne? Wahnsinn. Also vielleicht noch so ein paar persönliche Beobachtungen zu Eintracht Frankfurt. Der erste Bundesliga-Auswärtssieg in dieser Saison war Anfang November am 10. Spieltag 0-3 bei Union. Davor gab es den ein oder anderen knappen Heimsieg am ersten Spieltag, weiß ich noch, war ich im Stadion, das war das Hessen-Derby gegen Darmstadt. Das 1-0 erzielte ein gewisser Randal Kolomoani, der danach nach Paris abgewandert ist. Und dann kam diese wirklich erbärmlich grottige Europa-Conference-League-Saison, die man natürlich auch mit der Quali-Runde noch einigermaßen überstand. Auch da fing das Wackeln schon an, aber keine Abschlüsse gefunden in diesem erbärmlichen Auswärtsspiel in Aberdeen, dass Aberdeen 2-0 gewinnt. Das war das alles entscheidende Spiel. Irgendwie dann noch Saint-Gilloise dann im 16. Finale. Es war wirklich grauenvoll, sich diese 90 Minuten anzugucken. Also das kann wirklich schlechter nicht sein. Also wir haben ja viel gesprochen über Mannschaften, die keinen Bock auf Europapokal haben und haben Eintracht Frankfurt immer als Gegenbeispiel genommen. Da hat Eintracht Frankfurt wirklich alles dafür getan, um genau in diese Gruppe wieder dazuzugehören. Und wie gesagt, vielleicht ist dann eben nicht nur die Champions League nicht der Wettbewerb von Eintracht Frankfurt, sondern eben die Conference League, wie sie ab kommender Saison heißt, auch nicht. Gut. Dazu das Pokalaus in Saarbrücken. Das ist anderen auch passiert. Das ist im Grunde genommen einfach nur sehr, sehr traurig. Aber ihr habt gesagt, Generationenumbruch ist da, viele neue sind da, Trapp, guter Torwart. Kann man sich eigentlich drauf verlassen, dass es nach oben geht? Also Daumen drücken und dann aus hessischer Sicht geht's hoffentlich wieder bergauf.
Jawohl. Ich würde sagen, dann lass uns ein bisschen weiter südlich gehen, nach Sinsheim, oder?
Ja, dann übernehme ich gerne mit der TSG Hoffenheim, die ja dann fast sogar noch an Eintracht Frankfurt vorbeigegangen wäre. David hat schon angesprochen, 2 Siege mehr als Eintracht Frankfurt, nur ein Punkt weniger, 47-46. Was soll man sagen? Wir haben auch da einen Jüngling, der jetzt im Kreise der Nationalmannschaft sich ganz gut wohlfühlt, der auch richtig gut unterwegs ist. Maxi Bayer zündet vorne von Beginn an richtig gut weg. Eine der Sturmhoffnungen aus deutscher Sicht, zusammen mit Dennis Undaff, glaube ich, eine der Entdeckungen in der Offensive aus deutscher Perspektive. Was soll man sonst noch sagen? Ja, auch gerade Spiele bis zu Ende gespielt. Ist ja vielleicht auch eine Qualität. Man hat ja gute Comebacks, auch wenn man hinten lag, wenn man mal irgendwie doch Probleme hatte in Spielen. Ich bin mir gerade nicht sicher, es ist das Heidenheim-Spiel, genau, da ist Heidenheim 2-0 vorne gewesen, gleich zu Saisonbeginn, und Hoffenheim hat das noch 2-3 gedreht zum Beispiel. Das sind einfach solche Momente. Auch weiter hinten in der Mannschaft, Stach und Grilic, ebenso gute Entdeckungen, denke ich. Man hat dann in Stuttgart gewonnen, das haben auch nicht viele geschafft in dieser Saison, das kann man sich auf jeden Fall, auf die Habenseite schreiben, dann fiel es aber so ein bisschen ab nach diesem Spiel. Man hat dann im Pokal verloren gegen Dortmund in der zweiten Runde, auch ungünstiges Los, in Dortmund vor allem das Ganze auch zu spielen. Dann hatte man direkt danach Leverkusen und dann kam es so ein bisschen ins Plätschern. So richtig die Erfolgssträhne stellte sich dann irgendwie erst wieder ein, als man Dortmund geschlagen hat im Februar. Kurz davor war das dann gleichzeitig auch die Rettung für Materazzo, der ja dann irgendwie über den Winter lang immer so ein bisschen mehr Sägespäne an seinem Trainerstuhl verursacht hat. Da wurde schon mächtig gesägt. Am Ende haben nur 3 Teams mehr Gegentore in dieser Saison als die TSG Hoffenheim. Das sind Darmstadt und Bochum. Das spricht auch nicht für die Defensive dort. Das wäre also eine mögliche Baustelle, an der es zu drehen gilt, Fragezeichen. Und dann hat man natürlich als leider Seelenflicken am Ende der Saison noch die Bayern geschlagen.
Ja,
und es geht wieder nach Europa.
Unter freundlicher Mithilfe von Manuel Neuer. Ja. Was ich aber auch cool finde bei der TSG, und das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich an der TSG cool finde, wenn du dir mal, also die Differenz ist ja exakt bei 0 und dann doppelte Schnapszahl, 66 Tore, 66 Gegentore, also wirklich perfekt abgestimmt, so muss es sein.
Sind die kleinen Dinge
im Leben. Ja, als ob sie es im letzten Spiel extra noch so hinbiegen wollten. Nein, Hoffenheim, also wie immer ein junges, voller Potenzial, triefendes Team, kann man eigentlich sagen. Ich glaube, wir sind uns einig, freuen wir uns, dass die nächstes Jahr in Europa spielen. Geht so.
Ich glaube, RTL freut sich, dass Dortmund die Champions League nicht gewonnen hat, weil deswegen darf RTL jetzt die Eintracht in der Europa League zeigen. Sonst hätten sie nur die Wahl zwischen Hoffenheim und Heidenheim gehabt.
Ja, also vielleicht, wenn gerade wenn Groundhopper unter uns sind oder auch ich, vielleicht melde ich mich nächstes Jahr als Hoffenheim-Auswärtsfan bei irgendeinem random Europapokalspiel an. Wäre vielleicht auch ganz witzig, mal irgendwie, keine
Tickets,
Ahnung.
Tickets wären nicht das Problem, glaube ich.
Nee. Aber ansonsten, also nochmal, real. Also sie haben natürlich mit dieser Mannschaft, du hast die Personalien, insbesondere Maxim Bayer schon an, ist es auch durchaus verdient, dass er auch mal wieder europäisch spielen. Muss jetzt
Kramaric
aber auch nicht,
dazu noch vielleicht, ja.
Ja, muss jetzt, ja genau, Kramaric natürlich, muss jetzt aber auch nicht nächstes Jahr sein, Platz 7, ist okay.
Ja. Habe ich jetzt gar nicht so viel hinzuzufügen. Also natürlich freue ich mich nicht auf sie im europäischen Wettbewerb, aber der Kader hat so viel Potenzial. Das ist eigentlich ein Kader, der zu gut ist, um nicht europäisch zu spielen, finde ich aktuell. Dementsprechend vom Kader her, von der Leistung her, ist es legitim, dass man sie nächstes Jahr im europäischen Bereich sieht. Wen wir aber auch im europäischen Bereich sehen, um direkt zum nächsten Team überzugehen. Das wird komisch, aber wir sehen auf jeden Fall Heidenheim international. Wir sehen Heidenheim in der Conference League. Das wird eine spannende Geschichte. Der Aufsteiger, der Bundesliga-Neuling, das, man kann ja fast schon sagen, ist kein Dorf, aber das ist doch irgendwie das gallische Dorf in der Bundesliga.
Hoffenheim ist kleiner als Heidenheim.
Hoffenheim ist kleiner als Heidenheim, ja. Aber hat trotzdem andere Möglichkeiten finanziell. Umso erstaunlicher ist es, dass wir Heidenheim am Ende auf Rang 8 sehen. Wir haben wirklich eine neue Ebene der Frank-Schmidt-Masterclass, glaube ich, gesehen in dieser Saison. Das war über weite Strecken wirklich ansehnlicher Fußball. Nicht so, wie wir es von den meisten Aufsteiger tatsächlich ja meistens kennen. Da wurde, gerade wenn man ja auch hier nochmal auf die Statistiken schaut, 50 Tore als Aufsteiger, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Wert. Wurden clevere Transfers getätigt. Ich meine, Ehren Dingci kam ja sogar aus der obersten Jugendmannschaft noch von Bremen ausgeliehen, hat seine 10 Buden in der Saison geschossen. Tim Kleindienst, den man halten konnte nach dieser sensationellen Zweitligasaison, funktioniert genauso fast in der ersten Liga, ebenfalls mit 12 Buden. Beide sind zwar in der nächsten Saison nicht mehr mit am Start, aber beide waren wirklich so sinnbildlich für diese sensationelle Truppe. Und was bei mir immer außen vor bleibt, oft in den Analysen gegenüber Heidenheim, ist Kevin Müller zwischen den Pfosten. Also ein 33-jähriger Kevin Müller, dass der nochmal erste Liga spielen kann, damit hat er wahrscheinlich vor 2 Jahren auch noch nicht gerechnet. Und dass der das dann so souverän macht, dass er so ein wichtiger Rückhalt auch sein kann über diese gesamte Saison, das hat mich dann auch stückweise überrascht. Dementsprechend, ja, da hat viel zusammengepasst. Natürlich, wir müssen Jan-Niklas Beste auch erwähnen, der bei manchen ja sogar auch im im vorläufigen DFB-Kader am liebsten gestanden hätte. Natürlich auch eine Riesenüberraschung mit 21 Scorepunkten am Ende. Also, viele, viele tolle Geschichten bei Heidenheim. Und das wird ein Abenteuer nächstes Jahr mit Conference League. Das wird eine besondere Geschichte.
Ja, ich freue mich drauf. David, sicherlich auch.
Es ist was vollkommen anderes. Und insofern soll man ja Veränderungen auch mal zulassen und ihnen eine Chance geben, weil man ja auch fair sagen muss, ne, sie müssen ja auch erstmal durch die Qualifikation noch gehen. So. Also Gruppenphase sind sie ja noch nicht. Insofern
da kommt Chelsea ja in die Voigt Arena.
Insofern wird es auch spannend, weil die Saison, wir wissen ja alle noch aus früheren Europa-League-Zeiten mit Freiburg und sonst wen, wie früh für die Saison zum Teil losging, als sie noch Quali spielen mussten. Es wird ja jetzt für Heidenheim ähnlich sein, deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie das da machen, weil sie ja frühzeitig eigentlich beisammen haben müssen. Und wenn die WM eigentlich um ist, müssen sie ja eigentlich schon, sagen wir mal, zumindest mal das Trainingslager beginnen.
Ja.
Je nachdem, gegen wen sie spielen. Ich will gar nicht so viel über Heidenheim sagen. Ich habe am Anfang der Saison gesagt, aus Erfahrung, aus früheren DFB-Pokalbesuchen in München, habe ich intensiv davor gewarnt, dass Heidenheim insbesondere den ein oder anderen Punkt abknapsen wird. Es ist mehr als der ein oder andere Punkt geworden. Es waren am Ende sehr viele, aber gewundert hat es mich irgendwo auch nicht, weil wir natürlich auch alle überrascht sind mit Platz 8. Also ich glaube, das hätten wir beileibe nicht gedacht. Aber dass sie zum Beispiel deutlich besser agieren als Darmstadt, das wundert mich nicht. Und ja, allen Respekt für Frank Schmidt, was soll ich sagen.
Ja, also ich kann in den positiven Chor auf jeden Fall noch einstimmen. Wir haben ja eine ganz besondere Beziehung zu Heidenheim, Benny. Damals so vor 15 Jahren, als sie ganz knapp mit einem Punkt vor Hessen-Kassel in die damals dann neue dritte Liga aufgestiegen sind, begann die Reise von einem gewissen Frank Schmidt hinaus aus der Regionalliga Südwest. Ja, und jetzt endet sie im Europapokal. Das ist, finde ich, für den kleinen Jungen, der damals Sportbegeisterung über den Lokalsportteil der Werra Rundschau gewonnen hat und jetzt ist diese komische Mannschaft aus Baden-Württemberg einfach im Europapokal. Es ist eine unglaubliche Reise.
Ja, ist ein kleines Märchen, ne? Auf jeden Fall. Egal, was im nächsten Jahr passiert, das kann der Mannschaft keiner mehr nehmen. Und dementsprechend, ja, eine natürlich, vielleicht auch die tollste, na, nicht natürlich wegen den oberen zwei Plätzen ist es schwer zu sagen, die tollste Geschichte, aber mit die tollste Geschichte ja doch irgendwie.
Ja, genau. Und dann kommen wir, glaube ich, jetzt irgendwie zu einem Konstrukt, das ja schon interessant ist. Zum Beispiel mit der Personalie Ehren Dingchi, der den Ex-Verein nach Europa schießt. Sein neuer Verein spielt nicht mal in Europa, aber einer ist sogar noch dazwischen. Alle haben gleich 4 Punkte, Heidenheim, Bremen und Freiburg mit 42 Punkten in der Endabrechnung. Aber, wie gesagt, bevor wir zu Freiburg kommen, erstmal Werder Bremen. David, Platz 9 am Ende. Ein Tor fehlt nach Europa quasi.
Ja, ich hatte ja mit Niklas von Sport1, liebe Grüße, die sehr angeregte Diskussion. Ich glaube, da ging es tendenziell noch darum, dass das war eine längere Schwächephase von Werder, ob die nicht noch in den Abstiegskampf geraten könnten. Jetzt haben sie hinten raus, und das bestätigt auch die Rückrundentabelle, wo sie am Ende Sechster geworden sind, haben sie hinten raus noch so einen Run hingelegt, dass sie es sogar fast nach Europa geschafft hätten. Ich würde mal sagen, und gerade wenn man sich die ganzen Personalien auch wollte, mal, da haben sie ja jetzt auch abgeben müssen, wenn man sich das anguckt, ich glaube, es ist für Werder Bremen wirklich besser, dass sie nicht international spielen, auch wenn das nicht viel gefehlt hätte, aber wir wissen ja alle, wie es bei Werder Bremen läuft. Man hatte, es war auch keine ruhige Saison, man muss es ja auch ehrlich sagen. Also sie waren sehr schnell weit weg, vermeintlich vom Abstiegskampf, aber sie haben lange Zeit nicht den entscheidenden Schritt gemacht. Dementsprechend ist ja auch alles so eng da unten. Also von daher deswegen lange Zeit dann doch irgendwie unten fest gehangen und dann am Ende so einen Run hingelegt. Deswegen ist es schon gut so wie es am Ende ist. Platz 9, solide. Aber man muss ja auch sagen, und wir hatten die Themen gestern in der zweiten, dritten Liga auch schon häufig, täuscht die Tabelle auch ein wenig. Und deshalb sollte man bei Werder nicht übermütig werden, aber eine relativ hinten raus, vor allem sorgenfreie Saison mit Platz 9, darauf lässt sich aufbauen. Wenn du Marvin Duck schälst, machst du auch alles richtig und von weiter. Du hast einen super Keeper mit Michael etc., musst mal gucken, wie es mit Mitchell Weiser weitergeht. Also von daher existiert, glaube ich, in Werder, und das hattest du seit sehr vielen Jahren nicht mehr, eine gute Grundlage, auf der du weiterarbeiten kannst, und haben vor allem im Vergleich zur letzten Saison auch endlich mal so ein bisschen ihr Heimstadion auch mal so ein bisschen aufgeweckt und da auch sind ein sehr heimstarkes Team geworden. Das war in der letzten Saison ein großes Problem. Das haben sie in den Griff bekommen. Und ja, falls Werder irgendwann wieder international denken möchte, ich vermag es gar nicht zu sagen, aber dann kann man genau auf dieser Grundlage weiter Schritt für Schritt weitergehen. Aber doch mal wieder gute Aussichten. Hatte man auch lange nicht in Bremen.
Ja, definitiv. Ich habe jetzt gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich will eigentlich nur sagen, genau, was man in dem ganzen Lob über diese wieder sehr gute Erstligasaison nicht vergessen dürfen. Es ist ein bedeutender Teil dieser Mannschaft auch Teil der Aufstiegsmannschaft gewesen. Also so viel hat sich seit dem Kader seitdem auch nicht verändert. Deswegen, ja, ich will das nur noch mal unterstreichen. Ich glaube auch nicht, dass es dem Kader und dem gesamten Umfeld gut bekommen wäre, wenn man im nächsten Jahr international hätte spielen müssen. Muss man fast sagen.
Ja, und man hat nach dem Saisonstart noch Niklas Füllkrug abgeben müssen, wo man auch gesagt hat, okay, zündet der bei Dortmund? Die Antwort war ja. Was ich aus Amin-Perspektive vielleicht noch dazu sagen kann, für die Verteidigung hoffe ich auch auf den ehemaligen, ich glaube, er war sogar Kapitän der U21-Nationalmannschaft, auf einen deutlich weniger verletzten Amos Pieper, den ich immer noch nicht abschreibe als Verteidigungstalent. Mal gucken, ob da vielleicht nächste Saison noch was geht. Und ansonsten, ja, kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Nachdem man im März alle Spiele verloren hat, hat man sich am Ende dann mit 3 Siegen und 2 Unentschieden aus den letzten 5 Ligaspielen auf jeden Fall nochmal ganz gut in der Tabelle positioniert. Und dann ist es, glaube ich, auch, und da stimme ich zu, ganz gut, dass es nicht zu Europa reicht. Das Gleiche kann der SC Freiburg auch von sich behaupten, natürlich mit der emotionalen Headline, dass der Frank Schmidt aus Freiburg, Christian Streich, Adieu sagt. Auch da gehen viele Jahre an der Seitenlinie für ihn zu Ende. Am Ende ist es ein Platz 10 in der Endabrechnung gewesen. Eine Saison, in der Freiburg mal wieder europäisch spielt, Back-to-Back Europa, das ist auch keine Selbstverständlichkeit im Breisgau. Dazu noch eine junge Aufgabe für den neuen Torwart Noah Atubolu, der sich in 34 Spielen richtig gut schlägt, die drittmeisten weißen Westen in dieser Bundesliga-Karriere einfängt. Die Defensive anfangs war relativ wackelig. Wir denken unter anderem an auch spektakuläre Gegentore zurück. Hinspiel gegen Leverkusen, dieses Traumtor, Dribbling von Wirtz. Guckt es euch nochmal an, 9. Spieltag müsste das gewesen sein. Auch da viele Verletzungssorgen. Ich habe es eben in Bremen schon angesprochen. Ich denke an Christian Günther, der mitunter gegen Arminia in der 3. Liga in der Zweitauswahl dann gespielt hat, als er wieder sich eingliedern musste. Total spannende, und das ist ja dann auch wichtig, spannende Mentalitätsleistung unter der Woche im Europapokal. Unter anderem dieser Krimi gegen Lens im 16. Finale, dass man 3-2 nach Verlängerung noch für sich entscheidet, um dann West Ham im Achtelfinale zu begegnen, wo man sich auch zu Hause im Hinspiel erfolgreich gestaltet und das Rückspiel dann natürlich bitter mit 5-mal Seifenblasen um die Ohren gejagt bekommt. Aber alles in allem, Highlight-Leistungen sind da, die Konstanz irgendwie nicht, deswegen reicht es eben nicht nochmal zu Europa. Nach der Ankündigung, dass Christian Streich aufhört, hat man nur noch gegen Darmstadt und gegen Gladbach gewonnen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Das ist natürlich dann auch zu wenig. Dann wird man am letzten Spieltag noch von einem Ex-Spieler, Haberer von Union, zerschossen, um dann vielleicht nochmal ein paar Punkte mitzunehmen, weil am Ende hätte wirklich jeder Punkt gezählt. Und dann kommt wieder das Dingchi-Phänomen. Der schießt dann die Heidenheimer nach Europa und sorgt irgendwie auch so ein bisschen mit dafür, dass der neue Club nächstes Jahr nur eine Aufgabe hat. Vielleicht noch ein Wort zum DFB-Pokal. Da scheidet man in der 2. Runde gegen Paderborn aus. Das hätte man sich sicherlich auch anders vorgestellt. Wie geht euch, oder was sind eure Gedanken zur letzten Saison von Christian Streich in Freiburg? David?
Ich fand es für ihn sehr schade, dass das hinten raus, du hast es ja angesprochen, so zu Ende gegangen ist. Nicht nur, dass sie sich nicht für Europa qualifiziert haben. Ich glaube, das kann man Freiburg auch mal nachsehen. Das haben sie in den letzten Jahren immer geschafft. Aber ich hatte schon den Eindruck, so in den letzten Spielen, man hat sich doch schon sehr gehen lassen. Also auch wenn die zum Teil sonntags gespielt haben oder so, und meistens habe ich mir das Spiel dann angeguckt und da dachte ich mir so, auch Freiburg, es war auch schon mal besser, wie ihr gespielt habt. Waren häufig auch so ganz knappe Spiele, wo sie 2-1 manchmal...
3-3 gegen Frankfurt.
Ja,
kurz vor dem Launch-Spiel.
Das war dann noch die Ausnahme, aber ich glaube, da waren zwischendurch auch mal ganz viele Spiele so 2-1, so. Ich meine, wenn es gewinnen ist, vollkommen wurscht, aber das sah schon lange nicht mehr sexy aus. Am Ende, wenn du gewinnst, ist es wurscht, aber am Ende haben sie ja auch nicht mehr gewonnen. Also insofern, ist das mal so eine Freiburg-Saison. Sie haben in den letzten Jahren, sie waren immer konstant im europäischen Geschäft, haben ja auch in diesem Jahr sicherlich versucht, irgendwie das Beste draus zu machen. Aber am Ende des Tages war die Luft auch einfach raus. Vielleicht hat Christian Streich möglicherweise das auch irgendwie gemerkt und war es auch aufgrund dessen dann seine Entscheidung auch zu sagen, okay, jetzt, ich bin so weit, dass ich auch mal ein bisschen Zeit für mich brauche und die Mannschaft, es läuft vielleicht nicht mehr alles so rund, wie es die Jahre zuvor immer lief, dann setzen wir hier an dieser Stelle mal einen Cut, aber zweifelsohne wird er der Bundesliga natürlich fehlen. Der ein oder andere vierte Offizielle wird wahrscheinlich aufatmen, aber es ist schon ein Typ, ein Charakter, der die Bundesliga verlässt und ja nicht nur ein überragender Fußballtrainer, was ja häufig immer untergeht, weil er halt auch gesellschaftspolitisch auch viele richtige Dinge sagt, aber ist halt auch ein überragender Fußballtrainer, der da geht. Und ich bin sehr gespannt, was Julian Schuster dann als Nachfolger, Fußstapfen sind ja nicht allzu klein, was so hinbekommt.
Ja, die große Stärke von Freiburg war und ist ja, oder war vor allem in den letzten Jahren ja vor allem Spieler wieder zu einem fähigen Erstligaspieler zu machen, die in den Vorjahren vielleicht bei anderen Vereinen nicht so das gezeigt haben. Zum Beispiel ein Gregoritsch, der plötzlich jetzt unter Streich, seitdem er wieder bei Freiburg spielt, unfassbar gut funktioniert hat und davor echt ein paar Jahre hatte, wo es bei Augsburg sah es zwischenzeitlich auch wieder ganz gut aus, aber davor waren auch Jahre, wo du dachtest, oh Gott, ist der überhaupt erstligatauglich? Genauso Lukas Höhler, ich weiß nicht, ob der Mann bei irgendeinem anderen Erstligisten funktionieren würde, aber bei Streich funktioniert das eben. Und diese Möglichkeit aus Spielern, die bei anderen Vereinen teilweise ausrangiert wurden, daraus wieder geeignete Bundesligaspieler zu machen, die auch zu Leistungsträgern bei Freiburg gereift sind, das war eine große Stärke von Christian Streich. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was in der Hinsicht aus dem Projekt Freiburg und aus diesem typischen Entwicklungsverein Freiburg da auch im nächsten Jahr wird. Sonst war es eine typische Freiburg-Saison für mich.
Ja, ich denke, damit können wir so ein bisschen auf die Tube drücken. Wenn wir auch ein bisschen auf die Uhr gucken, können wir vielleicht direkt weitermachen mit unser aller Lieblingsverein, der FC Augsburg. Und jawohl, da hat Benny auch wieder ein paar Details zu Demirovic und Co.
Zu Demirovic und Co., genau. Wir müssen natürlich wieder an den Anfang der Saison gehen. In den ersten 7 Spielen kam nur ein Sieg zu Buche bei Augsburg. Und dann kam es eben zur Entlassung von Enrico Maaßen, wie vielleicht manche gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Und Jes Torup kam aus Kopenhagen, hat Kopenhagen in die Champions League geführt mit der Meisterschaft und kam dementsprechend natürlich auch mit großen Vorschusslorbeeren. Und das funktionierte dann auch erstmal sehr gut. 6 Spiele direkt zum Start ungeschlagen gewesen. Hätte es ja dann die letzten 5 Spiele nicht gegeben, dann hätte es, Gott bewahre, sogar vielleicht nach Europapokal gerochen in Augsburg. das war ja wirklich zwischenzeitlich sehr eng. Aber wie gesagt, die letzten 5 Spiele gingen dann in die Hose und dadurch vergeigte in Anführungszeichen man noch diese Saison. Dennoch am Anfang, dennoch am Ende auch eine solide Augsburg-Saison, kann man glaube ich sagen. Es gab wenig Veränderungen am Kader vor der Saison. Ich glaube, man hat Jakic aus Frankfurt verpflichtet. Sonst haben die eigenen Spieler, die eigenen Leistungsträger gezündet. Demirovic wieder 15 Buden gemacht, Tietz auch 8. Wichtige Spieler natürlich. Sonst habe ich da nicht mehr viel hinzuzufügen. 39 Punkte, okay.
Ja, mit Gott sei Dank kein Europa kann ich auch beim FC Augsburg auf jeden Fall nur Zustimmung von meiner Seite beitragen, David.
Ich würde zu Demirovic vielleicht noch was sagen. Dazu auch 10 Vorlagen, ist glaube ich unter den Top 5 der besten Scorer in der Bundesliga. Also
große Kickbase lieber an den guten Medin. Hat mir sehr viel Spaß bereitet.
Ja, auf jeden Fall. Ansonsten hast du ja alles schon dazu gesagt. Augsburg, gerade unter Jes Torup, es hat regelrecht Spaß gemacht, zuzugucken, wie sie Fußball spielen. Das habe ich bei Augsburg lange nicht mehr gesehen. Und ich habe ja noch das Erstrunden aus im DFB-Pokal in Unterhaching im Stadion gesehen, wo ich mir, wir haben ja lustigerweise noch vorher drüber geredet, wo ich es euch erzählt hatte und ich hatte gesagt, ich habe ein Gefühl, Unterhaching könnte da weiterkommen. Ne? Also hatte absolut recht. Stimmt, aber was danach kam, also mit Jes Torup, Augsburg, man kann sich Augsburg in der Bundesliga gut angucken, auch wenn es jetzt hinten raus nicht mehr so lief, aber hat man eine gute Grundlage für die neue Saison.
Genau, und auch da, lasst mich jetzt, korrigiert mich gerne, neuer Stammtorwart für den Damen, erste Saison, 31 Spiele gemacht. Mhm. Auch da, glaube ich, ein Talent, auf das wir weiter ein Auge haben werden müssten. Genau, so, dann nächster Verein. VfL Wolfsburg wird am Ende 12. 2 Punkte hinter Augsburg, 2 Punkte vor Mainz. Auch da ist auf dem Trainerstuhl einiges passiert. Am Ende steht man so ein bisschen im Niemandsland da, oder David?
Ja, absolut. Bei uns oder als auch bei euch war ja immer die Frage, wann erfolgt denn endlich die Trennung von Niko Kovac? Und das hat sich ja, wenn ich mich richtig entsinne, ja sogar bis ins neue Jahr hineingezogen, niemand so richtig vollziehen konnte. Ich meine, allein Platz 14 in der Rückrundentabelle sagt alles aus. Ralf Hasenhüttl konnte da am Ende des Tages jetzt auch nichts mehr groß retten. Ich meine, gab mal zwischendurch mal so ein kleines Zwischenhoch, aber hinten raus wurden sie dann zu Hause auch wieder von den Mainzern zerlegt. Also ja, Wolfsburg, viele Möglichkeiten, aus denen sie sehr, sehr wenig gemacht haben in dieser Spielzeit. Bin ich sehr gespannt, was Ralf Hasenhüttl da im Sommer vorhat, weil der Kader gibt deutlich mehr her. Aber Platz 12 am Ende, ja, wurde es dann hinten raus auch nochmal eng. Aber ja, man steckt im Mittelfeld fest, ist ja auch nicht das erste Mal. Aber ja, da wird man für die neue Saison gucken müssen, dass man da sich fortbewegt. Übrigens jetzt auch ohne Marcel Schäfer, das heißt auf höherer Ebene gab es dann ja auch einige Tische. Nee, was rollt? Köpfe rollen.
Der Rubel,
sag ich dir.
Der Rubel rollt auch, ja. Richtig.
Nee, da haben Köpfe gerollt. Wie komme ich jetzt auf Tür? Genau, aber passt zur Gesamtsituation.
Ja,
Benni?
Ich wollte nur sagen, weil der Rubel, der rollt ja tatsächlich in Wolfsburg. Das finde ich nämlich jedes
Jahr
wieder
auch.
Das finde ich nämlich jedes Jahr wieder so frustrierend. Sie spielen eine grauenvolle Saison und dann sehe ich als erste beiden Transfers, dass sie für 2 Torhüter, einmal für Kamil Grabara aus Kopenhagen, für den alleine 13,5 Millionen hinlegen und dann nochmal 2 Millionen plus Boni an Schalke für Marius Müller. Also für 2 Torhüter geben die fast 20 Millionen Euro aus, aber die sind 14. Nee, was waren sie am Ende? Zwölfter?
Zwölfter.
Von einem Zwölftplatzierten in der Bundesliga. Und das finde ich, die können nachpulvern wie sonst was, selbst wenn sie jedes Jahr jetzt 15. werden. Das tut so weh.
Ich glaube, hätten sie das Geld bei den Frauen investiert für einen neuen Vertrag von Lena Oberdorf, dann wäre sie geblieben. Ich glaube, das ist der viel schmerzhaftere auch, ja. Abgang.
Good point. Ja, genau. Ansonsten vielleicht noch so ein paar Personalien, die man herausheben kann. Kevin Behrens, neu in Wolfsburg, mäßig wieder reingekommen. Jonas Wind hat natürlich ordentlich abgeliefert. Und Patrick Wimmer in der zweiten Saisonhälfte vielleicht auch so ein bisschen in Form gekommen. Ja, genau. Sonst Pokalkommentar vielleicht noch an der Stelle auch. Man hat Leipzig in der zweiten Runde geschlagen, 1-0. Und um dann im Achtelfinale Teil des langweiligsten Pokalspiels dieser Saison zu sein, ein 1-0-Sieg von Gladbach in der Verlängerung im Borussia-Park war dann das Ende für VfL Wolfsburg und die Pokalsaison dazu. Aber da kommen wir vielleicht gleich bei Gladbach nochmal drauf. Vorher ab nach Mainz, würde ich vorschlagen, zu einer Saison. Und der Twitter-Admin hat geschrieben, wie zum Fick sind wir eigentlich 13. geworden? So sinngemäß war, glaube ich, der Tweet nach Ende des 34. Spieltages. Und das kann ich auf jeden Fall nur so unterschreiben. Und die Saison ging sehr, sehr kurios los. Pokalsieg gegen Elversberg, schön und gut. War dann ja auch irgendwie das Stichwort am ersten Spieltag. Union war dann da Champions-League-Gegner. Oder zumindest ein Team aus der Champions League, musste man ja sagen. Und das wurde auch auf dem Platz so wiedergespiegelt, interessanterweise. Gegenspieler dann Volland, Gosens und so weiter und so fort. Sprechen wir nachher nochmal drüber. Behrens macht am Ende 3 Tore, da noch im Trikot von Union Berlin. Und Ludovic Ajorg verschießt 2 Elfmeter, deswegen Niederlage dort. Dann nächstes Spiel, lange, lange zu Hause 1-0 geführt. Frankfurt 91. Minute, Ausgleich. Also die Saison ging überhaupt nicht gut los aus Mainzer Sicht. Und dann dauerte es tatsächlich auch wirklich Ewigkeiten, bis dann der erste Sieg folgte. Und das ausgerechnet gegen Leipzig Anfang November. Ja, das ist dann schon echt demütigend gewesen. Man hatte nach 9 Spielen nämlich erst 3 Punkte. Dann folgte ja das Ausscheiden im Pokal gegen Zweitligist Hertha BSC und das 3-0 ja dann noch einigermaßen deutlich. Trainereffekt wirkte dann ja so etwas, vom Nah defensiv etwas stärker erholt. Mit Jan Sievert an der Seitenlinie ging es im neuen Jahr dann aber doch irgendwie nur so semi-gut weiter. Zum 22. Spieltag kam dann Bo Henriksen. Der Effekt hat auch gleich gewirkt. Es gab einen der wenigen weiteren Siege zu Hause gegen Augsburg, um dann ja doch in eine deutlich bessere Saisonphase zu münden. Mit einer Niederlage nur, und das war das 8-1 in München. Das kann man auf jeden Fall mal ausklammern. Die letzten 9 Spiele hat man dann nicht mehr verloren. Unter anderem dank Winterneuzugang Amiri, der sich gut eingefügt hat in die Mainzer Elf. Gruda ist gut, nicht umsonst jetzt auch bei der Nationalmannschaft dabei. Henriksen feuert die ganze Stadt an, füllt das Stadion, was man in Mainz wirklich lange Jahre nicht gesehen hat, und wunderbar schöne Bilder, wie er dann um kurz nach 14 Uhr immer schon in die Mewa Arena einmarschiert ist und ja den Klopp vor der Heimkurve gemacht hat, um die Fans mal so anzupuschen. Und muss man auf jeden Fall sagen, so geht Klassenerhalt oder so geht Kampf um den Klassenerhalt in erfolgreich. Also ganz große Gratulation an Mainz 05 zum Klassenerhalt. Und ja, das ist auf jeden Fall die Begeisterung, die wir doch eigentlich immer von dem Bundesliga-Standort sehen wollen. Leider Gottes sehen wir das ja nicht immer in Mainz.
Ja, was ich noch erwähnen würde, mich hat sehr gefreut, dass man Johnny Burkhardt mal wieder 21 Spiele in einer Saison sehen konnte, auch über weite Strecken mit guten Spielen. Bisschen erschreckend war Onisivo dieses Jahr, nur eine Bude am Ende, obwohl jahrelang einer der wichtigsten Männer, ne, bei Mainz auch. Das war ein bisschen erschreckend, und auch die Neuzugänge haben jetzt nicht wirklich gezündet. Aus Schalker Sicht muss ich natürlich Kraus und Vandenberg sagen, beides große Talente, kamen auch mit großen Vorschusslorbeeren, und beide, ja, taten sich ein wenig schwer. Vandenberg noch am ehesten, der sich da ganz, ganz solide präsentiert hat, aber Tom Kraus bisher noch nicht so richtig angekommen in Mainz. Eine unterdurchschnittliche Saison natürlich, die deutlich schlechter hätte zu Ende gehen können.
David?
Man hätte es sich ja nicht ausmalen können, was passiert wäre, wenn sie den Klassenerhalt nicht geschafft hätten mit dem Trainer.
Ja.
Also ich glaube, dieser Trainer hätte das ganze Stadiondach danach abgedeckt. Also insofern, als der kam und als ich, er ist ja schon ein bisschen ein Vogel, also als ich ihn da bei seiner Vorstellung, vor allem, weiß nicht, es kannte den ja kaum einer. So, und gleich nach der ersten Pressekonferenz dachte ich mir so, da können die Mainzer jetzt einen richtigen Glücksgriff getätigt haben, auch insbesondere für die nächsten Spielzeiten möglicherweise, wo man immer gucken muss, so eine Typen sind auch auf Dauer anstrengend. Also für so einen Abstiegskampf ist das geil, aber ich bin sehr gespannt, wie sie dann, wenn sie dann die nächste Saison, ob es dann irgendwann nicht auch ein bisschen anstrengend wird. Die Fans finden es geil. David, du hast es eben gesagt. Da war auf einmal Feuer drin, da war eine Stimmung drin, die du sehr lange so nicht mehr gesehen hast. Und die Leute sind auch trotz der prekären Situation, auch als Henriksen Trainer war, es gab mal so ein Zwischenhoch, aber zwischendurch lief es auch mal wieder nicht so gut. So haben zum Beispiel gegen Köln Sieg verpasst, war noch ein anderes Spiel, ich weiß nicht, ob es gegen Darmstadt war, wo sie auch noch Punkte haben liegen lassen, auf jeden Fall gegen direkten Konkurrenten. Also es lief auch nicht alles glatt dann unter ihm, aber alleine, dass er so... Er hat es ja am Anfang gesagt, unter ihm ist noch nie ein Team abgestiegen. Und hat wieder funktioniert. Und besser geht's gar nicht. Und jetzt hoffen sie natürlich auch in der nächsten Saison, dass sie nicht absteigen. Zu viel mehr als den Klassenerhalt wird es dann auch in den nächsten Jahren nicht reichen. Aber ich glaube, der FSV kann sich in der nächsten Saison auf ein ruhiges Spiel freuen, denke ich mal. Und übrigens Gruda, auch überragender Mann. Voll cool, dass der jetzt im DFB-Trainingslager dabei sein kann.
Absolut. Ja, dann sind wir gespannt, wie Henriksen wirkt, wenn er nicht von Spiel zu Spiel ausschließlich denkt. Aber das werden wir uns dann zu Gemüte führen. Borussia Mönchengladbach, die nächste Enttäuschung, kann man ja eigentlich sagen. Oder die erste richtige Enttäuschung, die uns hier in der Tabelle begegnet. Platz 14 am Ende nur für die Borussia aus Mönchengladbach. Was war da am Niederrhein los, Benny?
Ja, ich habe mir da extra was rausgeschrieben, weil ich hatte da schon so eine Vorahnung. Ich hatte nämlich die leise Vorahnung. Ich glaube, es wurde in den letzten Jahren schlechter und schlechter und schlechter. Ich habe das auch mir nochmal zahlentechnisch rausgeschrieben, was seit 1920 passiert ist. Seit 2019, seit 2020. So 1920 war man noch Vierter, hat Champions League spielen dürfen. 65 Punkte, eine sensationelle Saison gespielt. Dann 2021 war man schon Achter mit 49 Punkten. Danach die Saison Zehnter mit 45 Punkten. Danach Zehnter mit 43 Punkten. Und jetzt der absolute Zenit, kann man glaube ich sagen. 14. Platz mit 34 Punkten. Das heißt, es wurde in den letzten fünf Saisons immer schlechter. Und genau das ist das, was auch diese Mannschaft in dieser Saison präsentiert hat. Jetzt wird es auch noch ganz schmerzhaft, weil ja, erfahrene Spieler, die auf dem Platz sowieso kaum noch eine Rolle gespielt haben, aber auf jeden Fall in der Kabine für Zusammenhalt gesorgt haben, die fallen jetzt auch noch weg. Toni Janschke und natürlich im offensiven Bereich Patrick Herrmann. Aber auch ein Christoph Kramer kommt langsam in Alter. Der macht ja auch schon neben dem Platz sehr viel als TV-Experte.
Und bei anderen Fußballturnieren.
Und bei anderen Fußballturnieren, ganz genau. Hat ja diese Saison aber auch nur 14 Spiele gemacht. Also man kann langsam wirklich die Frage stellen, taumelt Gladbach in, naja, ich weiß nicht, in ganz langsamer Geschwindigkeit gerade in Richtung zweite Liga, oder ist es ein Hirngespinst, womit man nicht umgehen sollte? Weil wenn man sich den Kader nochmal anguckt, denkt man, das muss mindestens fürs Mittelfeld reichen, wenn nicht sogar für ein bisschen mehr, wenn man die Namen alleine durchliest. Das finde ich so schockierend. Ich glaube, man hat einfach nicht den Eindruck, dass in irgendeiner Weise hier die Kontrolle noch da ist oder die Kontrolle zurückzuholen ist, diesen Abgang von Gladbach gerade irgendwie noch was entgegenzusetzen.
Ich würde deine Frage einfach knallhart mit Ja beantworten. Ich glaube nicht, dass die nächste Saison ruhiger wird. Ich glaube nicht an Gerardo Seoane. Das habe ich auch schon mehrfach im Laufe des letzten Jahres gesagt. Aber eine Veränderung wird es da ja offensichtlich nicht geben, was ich für einen riesigen Fehler halte. Klar ist allerdings auch, die Entwicklung liegt nicht an ihm. Die existiert ja auch schon seit Jahren. Insofern, ich glaube, es wird sich nicht viel ändern. Ich wette, sie werden auch diesen Warnschuss nicht verstehen. Es ist ein Punkt zum Relegationsplatz. Also eine deutlichere Warnung. Ich weiß nicht, was noch passieren soll, wenn dann Relegation oder Abstieg. Ich glaube nicht, dass Gladbach nächste Saison sehr viel besser spielt. Habe ich große Zweifel dran. Allein schon, wir haben im Zuge von Bayern viel über den Vorstand geredet. Der Vorstand, finde ich, aus meiner Wahrnehmung extern betrachtet, ist ähnlich schwach und führungslos. Also wenn du dir mal Roland Wirkus anguckst, wie oft siehst du den überhaupt mal in der Öffentlichkeit oder er sagt mal irgendwas. Ist ja okay, wenn nicht jeder ein Lautsprecher ist, aber für mich ist er farblos, planlos, so wie ich das sehe. Und insofern habe ich gerade für die neue Saison bei Gladbach, ich habe da absolut kein gutes Gefühl.
Ja, das letzte Mal, als man ähnlich wenig Punkte in der Bundesliga geholt hat, Benni, um deine Reise in die Historie vielleicht so ein bisschen zu vervollständigen, 36 Punkte hatte man und das sind zwei mehr als in dieser Saison, 2011, und da ist man 16. geworden. Also kann man sich fast noch glücklich schätzen, dass man jetzt mit 34 Punkten sich überhaupt irgendwie außerhalb der Relegationsplätze bewegt. Dass am Ende Robin Hack der beste Torschütze bei Borussia Mönchengladbach ist, hätte mir in der Hinrunde auch mal einer erzählen müssen. Ihr wisst alle, wo der herkommt. Er war zwischenzeitlich 2024 der beste Torschütze in der Bundesliga, noch vor Guirassy und Kane, weil er eben dann einfach mal losgelegt hat, Fußball zu spielen, wie wir es ja eigentlich seit Jahren von ihm erwartet haben. Aber das täuscht natürlich dann irgendwie auch nur so halb drüber hinweg, was da vorne eigentlich passiert ist. Man hat irgendwie so ein Supertalent, Ranos, von dem hat man gar nichts gesehen. Der wurde irgendwie so halb gehypt vor der Saison. Plea, 7 Tore, also irgendwie, ja, die Abschlussstärke fehlt. Es war dann am Ende, ich hatte vorhin die Pokalreise angesprochen, ja, auch irgendwie, ja, bemerkenswert, dass man es ins Viertelfinale schafft und dann natürlich den großen Schreck Saarbrücken vor die Nase gesetzt bekommt. Also das hätte ja auch irgendwie anders weitergehen können, wenn da jetzt nicht dieses Saarbrücken-Momentum gewesen wäre. Und dann wäre die Saison natürlich noch krasser in der Ambivalenz geendet, als es jetzt der Fall ist. Man hat wirklich wenige Erfolge gesetzt. Den letzten Sieg gab es am 28. Spieltag gegen Wolfsburg. Ehrlicherweise kann ich mich an keinen Sieg von Gladbach wirklich lebhaft zurückerinnern. Also sie haben Stuttgart geschlagen, sie haben Heidenheim geschlagen, aber irgendwie bleiben tut davon irgendwie in meiner Erinnerung recht wenig. Und ich gehe in der Einschätzung mit, dass es mit dem Umbruch, gerade auch emotional, jetzt nächste Saison nicht gerade leichter wird.
Ich kann dieses Wort Umbruch nicht mehr hören, weil dieses Wort kam ja auch in dieser Saison ständig. Also
gut, dass bei der nächsten Mannschaft erst recht kommen.
Wie viel willst du denn noch umbrechen? Da musst du ja bald alles eingipsen, so viel wie umgebrochen wurde. Also, ja.
Ja, Umbruch ist auch nötig, wenn man plötzlich Champions League spielt. Den Weg nach oben, und zwar stetig nach oben. Erst Conference League, dann Europa League, dann Champions League. Das war das Motto des ersten FC Union Berlin. Prominente Neuzugänge zu Beginn der Saison. Am Ende Platz 15, 33 Punkte. Man hätte fast Real Madrid in der Gruppenphase geschlagen, aber steigt am Ende fast in Liga 2 ab. Was war das für eine Saison, David?
Ja, wir haben ja in unserer Hinrundenanalyse schon sehr viel über Union geredet, auch viel über die Transfers, die Ausrichtung, die man im Sommer gemacht hat letztendlich. Und ja, dass man zur Erkenntnis gekommen ist, dass man mit den meisten Transfers mal vollkommen daneben gelegen hat. Kevin Volland, weiß nicht, wie viele Tore der gemacht haben, aber kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Dann vor allem ja lustigerweise auch so Personalien wie drei. Bonucci und drei, hast du gesagt, ja, naja.
Ja, 3 in 26.
Ja, naja, das ist jetzt nicht so gut. Und dann zum Beispiel auch Leute, die man vor allem lustigerweise auch schon wieder vergessen hat, wie Bonucci oder Fofana. Dann holst du dann am Ende des Tages einen Trainer wie Nenad Bjelica. Ein sehr schwieriger Typ, für den du dann am Ende des Tages auch entlässt, kurz vor Ende. Und Dirk Zingler dann trotzdem auf der PK ein flammendes Appell für ihn hält, auch nicht ganz verstanden habe. Also so gesehen, ich finde, das letzte Saisonspiel beschreibt es perfekt. Man hat sich da irgendwie, wovon ich auch nie ein Fan werde, dass es bei Elfmetern grundsätzlich einen Nachschuss gibt, auch im regulären Spiel. Ich finde das unfair irgendwo, vor allem gegenüber den Torhütern. Aber es passt zur gesamten Saison. So hat man sich am Ende in der Liga gehalten. Komplette Neuausrichtung wird nötig sein, aber ich habe zum Beispiel im Vergleich zu Gladbach bei Union das Gefühl, sie haben es verstanden. Sie sind jetzt wieder ein Stück weit nicht Aufsteiger, aber ich glaube, sie müssen sich in der Rolle doch wieder ganz weit nach hinten anstellen. Das werden sie tun, haben jetzt einen neuen Trainer, Bo Svensson. Ich glaube, das kann gut passen. Ich bin sehr gespannt, wie es ist mit Horst Held als Geschäftsführer Sport.
Oh ja.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und Oliver Runert bleibt ja auch Union erhalten, aber geht auch eine Rolle zurück. Ist ja, glaube ich, jetzt wieder Chef-Scout, das, was er ja vorher auch eigentlich mal war. Ja. Also an der Alten Försterei passiert sehr viel. Deswegen glaube ich, dass dann die nächste Saison dann wieder etwas solider wird.
Okay. Ich glaube ehrlicherweise auch, dass es eine Lehrstunde war, diese. Da würde ich dir beipflichten, weil Union hat sich verhoben. Ich glaube, als sobald die Champions League feststand, hatte man das Gefühl, so, jetzt müssen wir aber. Dann kam es zu so einem komischen Transfer wie Bonucci, dann hat man Nationalspieler verpflichtet, Gosens und Volland und Co. und ist so sehr von seinem eigentlichen Konzept, was zu diesem stetigen Erfolg geführt hat, abgerückt. Hätte man so eine Kombination versucht vielleicht. Vielleicht hätte das auch besser funktioniert. Ich glaube, gerade der Transfer von Bonucci war sinnbildlich für diese seltsame Transferphase auch. Und genau, ich glaube, man kehrt jetzt zu alten Mustern zurück, was absolut positiv gemeint ist. Und wird im nächsten Jahr, ich glaube auch nicht, dass man was mit dem Abstiegskampf so richtig zu tun hat. Es wird eine Übergangssaison wieder, gehe ich von aus, um sich mal wieder so ein bisschen zu rehabilitieren. Genau, ja, es ist vielleicht auch wieder ein Umbruch. Aber ja, das war schon ein Jahr, was den Verein auch noch mal eher zurückgeworfen hat. Ne? Also man stagniert jetzt nicht nur auch vor der nächsten Saison, sondern das ist jetzt auch wirklich ein nicht viel Rückenwind, was da vor der nächsten Saison kommt.
Yannick Haberer hat in dieser Saison ein Tor in 21 Spielen geschossen. Und das war das Entscheidende zum Klassenerhalt. Am Ende letzter Spieltag. Ja. Die Hinrunde ist komplett rot. Alles voller Niederlagen. Am letzten Spieltag dann, und um das auch zu vermeiden, dass es am Ende der Saison ähnlich aussieht, das wichtige 2:1 zu Hause gegen den SC Freiburg. Das war der entscheidende Schlüssel zum Klassenerhalt. Zwei Worte vielleicht noch zu Nenad Bjelica. Ohrfeige gegen Sané und Dolmetscher für Xabi Alonso in der Pressekonferenz. Irgendwo dazwischen liegt die Persönlichkeit dieses Mannes. Das ist am Ende ein nomineller Abwehrspieler, der beste Topscorer und Torschütze dieser Mannschaft ist, sagt dann das andere aus. Also ich gehe damit bei eurer Einschätzung. Ich bin gespannt, wenn sich Union so ein bisschen darauf zurückbesinnt, was sie eigentlich sind, dann können sie auch in der Bundesliga wieder das sein, wofür wir sie kennen. Thema Stadionumbau wird da vielleicht auch nochmal ein spannendes werden in den nächsten Jahren. Da bin ich ja irgendwie so interessiert daran, an solchen Geschichten mal gucken, wie das jetzt vorangeht. Und dafür muss man irgendwie gesettelt sein in der Liga. Und das ist man jetzt erstmal, weil man eben dem Abstieg nochmal von der Schippe gesprungen ist. Und das kann man vom VfL Bochum auch behaupten. Der musste in der Relegation ran. Das war natürlich Last-Minute-Rückspiel, Elfmeterschieß, Krimi par excellence. Das gab es so in der Form ja quasi noch nie. Zumindest nicht, wenn es kein Wiederholungsspiel und Relegation gegeben hat. Aber ich denke, über das Rückspiel müssen wir eigentlich gar nicht groß sprechen. Es war einfach der absolute Wahnsinn. Ja, was soll man sagen? Das dritte Bundesliga-Jahr lief dann irgendwie da doch so ein bisschen ähnlich wie alle anderen zuvor. Man hat auch mal wieder die Bayern geschlagen. Alles lief irgendwie so wie immer. Man hat auf Dreierkette versucht umzustellen. Thomas Letsch zu Saisonbeginn, das hat nicht so ganz gezaubert. Und dann kann man aber sagen, jemand anders hat gezaubert, und zwar auf der Bielefelder Alm. Keito Misuta hat Bochum nämlich schon vor Saisonstart schwindelig gespielt. Arminia im Elfmeterschießen als Drittligist erfolgreich gegen Bochum. Das war natürlich schon mal ein erster Schlag in die Magengrube. Dann kriegt man einen 5:0 von Stuttgart über die Birne gebraten zu Saisonbeginn. Viermal unentschieden, unter anderem so ein Testspiel. Dann verliert man 7:0 bei den Bayern. Insgesamt kein Sieg aus den ersten 9 Spielen. Dann flogen die Tennisbälle und das Fluchttor wird zugehangen. Deswegen ist dieses Gladbach-Heimspiel zu Hause dann auch komplett aus dem Ruder gelaufen. Ein wichtiger Sieg dann in Darmstadt. Das war Anfang November. Um den Jahreswechsel wird es dann so ein bisschen besser, hat man sich unten rausgeschlagen. Man siegt zum Beispiel eben nicht nur später gegen die Bayern, sondern vorher auch noch gegen Stuttgart. Dann kam Heiko Butscher irgendwann, nachdem man ja Last Minute in Köln verloren hat, mit diesem Waldschmidt-Tor, wo dieser verrückte Fan da in Köln wild auf der Tribüne rumgesprungen ist. Und dann brauchte man eben am Ende einen Punkt aus den letzten beiden Spielen. Mainz hatte ja noch dieses Dortmund-Paradoxon, Wettbewerbsverzerrung sprechen wir nicht mehr an. Insgesamt hat man dann aber die letzten beiden Bundesligaspiele 9:1 verloren. 5:0 gegen Leverkusen und 4:1 gegen Bremen. Ja, Riemann-Chaos zu Saisonende kann man ja auch gleich nochmal ansprechen. Relegation haben wir ja, wie gesagt, ja schon ja, als Rahmen außenrum gesetzt. Also das war wieder einmal eine wahre Achterbahnfahrt beim VfL. Ja, und das ist ja dann irgendwie trotzdem am Ende das, was wir uns alle gewünscht haben, weil ich glaube, niemand von uns wollte, dass Bochum absteigt. Und so ist es auch, wenn es nicht hätte enger werden können, auch gekommen.
Ja, so ist es. Also ich habe jetzt gar nicht so viel hinzuzufügen. Zwei Namen, ohne die es wahrscheinlich auf den direkten Abstiegsplatz gegangen wäre. Über weite Strecken natürlich Manuel Riemann und natürlich Kevin Stöger, der da, ich glaube, 17 Scorer am Ende der Saison, für 17 Scorer zuständig war. Das ist für den 16. Platz ist das geisteskrank. Also da sieht man wieder, wirklich ohne diesen beiden Spieler wäre es wahrscheinlich runtergegangen.
David? Ich glaube tatsächlich, auch wenn man jetzt den Klassenerhalt, man weiß ja auch nicht genau, wie man es geschafft hat, auch wenn man den Klassenerhalt jetzt geschafft hat, ich finde, man geht beschädigt aus der Saison hinaus. Nicht nur, weil man ja viele Chancen hatte und von eigenem Verschulden ja noch da unten reingeraten ist, sondern weil man natürlich auch mit dieser Riemann-Sache da, ich meine, man hat am Ende das Relegationsspiel gesehen, wie sie alle die Riemann-Trikots rausgeholt haben zum Teil. Also es scheint ja da irgendwie eher mit dem Trainer ein Problem gegeben zu haben, anstatt mit der Mannschaft. Am Ende natürlich gibt es noch die schöne Geschichte, dass dann Lute mit einen Elfmeter hält und damit dazu beiträgt, dass Bochum die Klasse hält und danach seine Karriere direkt beendet. Also so eine Geschichte, die hätten wir dann am Ende des Tages dann gar nicht bekommen. Aber insofern, also gerade was intern angeht, geht man dann doch sehr beschädigt aus der Saison hinaus. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt mit dem neuen Trainer wird. Mit Zeidler heißt der irgendwie, kommt vom FC St. Gallen. Keine Ahnung, kennen den nicht.
Mehr dazu im neuen Wochenrückblick bei On the Pitch.
Sehr gut, sehr gut. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Insofern bin ich gespannt, wie man den jetzt angeht. Aber vom Sportlichen her abgesehen kommt man nicht gut weg aus der letzten Spielzeit.
Ja, definitiv. Ja, habe ich auch nicht hinzuzufügen.
Genau, dem Abstieg nochmal von der Schippe gesprungen. Das haben zwei andere Mannschaften nicht geschafft. 6 Punkte hinter dem VfL Bochum liegt der erste FC Köln. Nochmal 10 dahinter, die aufgestiegenen Lilien aus Darmstadt. Wir starten mit dem ersten FC Köln. Benni, was hat die Stadt am Rhein wieder in Liga 2 gebracht?
Ja, am Ende hat sich's irgendwie doch angebahnt, ne, im Laufe der Saison. Ich meine, Steffen Baumgart musste nach der Hinrunde dann gehen nach 17 Spielen. Auch da stand man schon im Tabellenkeller. Dann kam eben Timo Schulz auf die Trainerbank und auch da sah es nicht besser aus. Wie gesagt, es hat sich angebahnt. Wenn Köln in den letzten paar Jahren für etwas stand, dann für relativ wenige Änderungen am Kader, das heißt eine gewisse Stabilität im Kader. Und auch auf der Trainerposition mit Steffen Baumgart, das ist nach 17 Spielen eben auch nicht mehr der Fall gewesen. Wie gesagt, Timo Schulz hat dafür wenig Verbesserungen gesorgt. Dann kam es kurz vor Schluss am vorletzten Spieltag zu diesem plötzlichen Sieg gegen Union Berlin im direkten Abstiegskampf. Hat sich diese minimale Chance noch erhalten, um am letzten Spieltag dann eben doch wieder zu versagen. Unter Pfiffen gegen die Fans. Also die Fans waren längst nicht mehr auf der Seite des Vereins und der Mannschaft. Zum Schluss den Antritt in die zweite Liga anzugehen und das auch absolut zu Recht.
Ja, insgesamt dachte ich mir schon vor der Saison, wir haben das Thema Transfersperre ja noch gar nicht angesprochen. War es im Prinzip mehr oder weniger für mich von Anfang an klar, der Kader ist nicht Bundesliga-tauglich, mit Transfersperre besser wird er nicht werden. Also insofern ist der Abstieg, da kommt nur folgerichtig Timo Schulz, für mich die ärmste Sau überhaupt. Vor allem hat man sich ja jetzt auch getrennt, hat die Entscheidung getroffen, den Neuaufbau mit ihm nicht in der zweiten Liga zu machen. Kann man jetzt auch so oder so sehen. Insofern, er wird nicht beschädigt aus der Sache hinausgehen. Ich glaube, das werden eher die Köln-Verantwortlichen tun, um mal Christian Keller nur mal als Beispiel zu nennen. Gab es ja jetzt neulich auch wieder eine komische Pressekonferenz, wo so auch das Thema Transfersperre, wo sehr lapidar auch wieder damit umgegangen wurde. Könnt ihr online mal nachlesen. Ich glaube, bei Kicker oder so habe ich den Artikel neulich gelesen, wo ich mir auch so dachte, ihr kapiert es immer noch nicht. Und insofern, wenn dann auch der Köln-Präsident, wir erinnern uns an das tolle Interview, spricht mit, innerhalb der nächsten 2 Jahre werden wir aufsteigen. Also nächstes Jahr definitiv. Ich könnte eher glauben, dass Köln da auch in der zweiten Liga gehen wird. Also um Aufstieg werden sie nicht spielen. Also von daher, und ich glaube auch das Jahr darauf, so mit der Mannschaft nicht. Sie haben eine gute Jugendabteilung, auf die müssen sie jetzt auch setzen. Aber ich habe auch große Zweifel, dass die von 0 auf 100 in dieser sehr physischen zweiten Liga auch bestehen können. Insofern muss man auch darauf hoffen, dass möglichst viele bleiben. Drauf setzen würde ich nicht. Aber ja, ist der 17. Platz absolut folgerichtig. Ich mache mir eher Sorgen dann auch um die nächste Saison und die darauffolgende. Auf die generelle Entwicklung.
Macht die zweite Liga auf jeden Fall nicht weniger attraktiv nächstes Jahr. Ja, mal gucken, was dann Damien Downs und so auf den Platz zaubern können. Zwei Namen würde ich gerne noch hervorheben. Zum einen Marvin Schwebe, der eine tolle Bundesliga-Saison gespielt hat. Torhüter sind ja immer die ärmsten Säue im Abwehrkampf, im Abstiegskampf, gerade wenn es seine Abwehr nicht so ganz gut läuft. Auch wenn ich als zweiten Namen gerne Chabot auch noch so ein bisschen als Positivbeispiel herausheben würde. Mal gucken, wie oft Jonas Hector nächstes Jahr in der zweiten Liga auf der Tribüne sitzt. Das müsste er da eigentlich auch durchziehen. Also das ist schon schade, was er sich da jetzt mit seinem Verein angucken will. Und kleiner Funfact, vielleicht nochmal die Mannschaft, gegen die Köln in dieser Saison gewonnen hat. Das war am 8. Spieltag Gladbach. Dann hatten wir Darmstadt am 13. Spieltag. Alles natürlich Mannschaft, die man schlagen kann. Am 20. Spieltag allerdings Eintracht Frankfurt. Das sagt viel über die Eintracht aus. Es kommen noch Bochum und Union dazu. Also ganz viele Mannschaften, die unten drin stehen. Und die Eintracht. Das sind die Teams, die Köln diese Saison geschlagen hat. Also wir drücken die Daumen, dass es nicht durchgereicht wird bis in Liga 3 und man das Arminia-Phänomen auch in Köln zeigt. Wir drücken die Daumen und gleiches gilt auch für die Lilien. Der SV Darmstadt 98 steigt ab und das war ja eigentlich schon recht früh klar, nur 3 Siege und ja, ein Fazit hat David für uns.
Ja, ich mach's kurz, zweitschwächste Offensive, schlechteste Defensive in 34 Spieltagen, 3 Siege. Muss man mehr dazu sagen? Also doch, vielleicht noch 2, 3 Worte mehr dazu. Es war uns allen klar, Ziel ist nur der Klassenerhalt. Wie, keine Ahnung, sie hatten einen Haufen Verletzte. Das macht das Ganze wesentlich schwieriger. Ich finde es schön, dass man mit Thorsten Lieberknecht jetzt in die zweite Liga geht, da den Neuaufbau wagt. Und wir reden heute so viel von Grundlage legen. Ich glaube, das muss Darmstadt in der nächsten Saison in die Liga. Ich glaube nicht, dass es direkt wieder hochgehen wird. Schön, dass er mal wieder da war, liebe Lilien, aber man hat dann doch auch gesehen, ich meine, der Abstand, sie hätten fast das Doppelte an Punkten für den Relegationsplatz holen müssen. Das ist einfach auch mit Darmstadts Mitteln, selbst wenn sie jetzt die Bestbesetzung am Start haben, das ist einfach nicht möglich. Insofern, ja, sehen wir hoffentlich bald mal wieder, aber konnte man jetzt vor der Saison erahnen.
Ja, es ging ja, Benni.
Okay, ja, ich habe jetzt nicht viel hinzuzufügen, was vielleicht noch ganz gut ist für Darmstadt. Der Kader wird nicht komplett auseinanderbrechen, weil der Großteil wahrscheinlich auch mit Darmstadt in die zweite Liga gehen wird. Unter Umständen geht Tim Skarke weg. Ich meine, der war an einem Drittel der Tore beteiligt von Darmstadt. Einer der wenigen Lichtblicke, kann man, glaube ich, sagen. Aber sonst, genau, zumindest der Verein bleibt relativ im Kader stabil, gehe ich von aus, in der zweiten Liga, wenn es auch nicht direkt wieder hochgeht. Es war ein tolles Gastspiel, glaube ich, auch wieder für die Fans. Die hatten schon Spaß. Und genau, in ein paar Jahren irgendwann sehen wir es auch wieder.
Ja, genau. Also, wie gesagt, da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Verletzungspech kann ich auf jeden Fall nur ganz dick unterschreiben. Am Ende hat Fabian Holland nur 23 Saisonspiele gemacht. Das ist schon echt traurig. Marcel Schuhn kann ich auch hier nochmal als Torwart loben. Auch das super Typ, durfte ich einmal kurz mit quatschen in der Hinrunde. Das ist echt mega und da hoffe ich auch, dass die Runde einfach beisammen bleibt. Auch in der Hinrunde natürlich nicht zu vergessen, dass die Frau von Thorsten Lieberknecht schwer erkrankt war. Ja. Deswegen der Cheftrainer einige Zeit nicht mit an der Seitenlinie gewesen. Also zur Sensation hat auch so vieles an Beiglück einfach gefehlt, dass vielleicht dem einen oder anderen Aufsteiger dann einfach zugutekommt, was in Darmstadt jetzt nicht der Fall war. Also ich habe mich auch sehr gefreut, mal wieder eine zweite hessische Mannschaft hier in der Bundesliga gehabt zu haben. Nach dem Bayern-Spiel war ich beim Training, weiß ich noch, dass sie da 8-0 auf den Sack bekommen haben. Da haben die noch gesagt, ja, also noch ist ja alles entspannt, wir stehen nicht auf dem Abstiegsplatz. Die schlechte Laune kommt später, so nach dem Motto, es war ja irgendwie nur folgerichtig, dass es dann irgendwann auch so weit kommt, als die Verletzungen dann so richtig reingehauen haben. Also das war alles in allem schon ziemlich bitter. Und drück mal die Daumen, dass es da nicht auch hier irgendwie zum Durchreichen kommt. Genau, das war's mit dem Saisonrückblick der einzelnen Mannschaften. Die Bundesliga-Saison 23-24 liegt hinter uns. Top-Torschütze, klar, Harry Kane. Vor Girassi und Openda, Topscorer, auch Kane. Top-Spieler, ich denke, der Kicker sagt Florian Wirtz und da können wir wahrscheinlich zustimmen.
Definitiv, kann man machen.
Genau, alles Weitere mit anderen Ligen haben wir, wie gesagt, bei David im Podcast, wie das auch dementsprechend verlinkt, besprochen. Und dann würde ich sagen, sind wir uns noch schuldig oder euch noch schuldig, die Auswertung der Tippspiele. Ich kann euch von Kicktipp berichten. DFB-Pokal habe gefühlt nur ich mitgetippt, deswegen kann ich mir da selbst gratulieren. Lass es aber auch einfach. Wir haben aber natürlich auch noch das Bundesliga-Tippspiel. Jetzt muss ich hier das Richtige aufmachen, genau. Denn dann starten wir einfach mit der normalen Tippspielwertung. Da hat Colin SVW, der Werder Bremen-Fan, gewonnen mit 4 Punkten Vorsprung vor mir. Dann Rossi auf Platz 3. Ein sehr, sehr enger Kampf vorne mit dabei. Ich gucke gerade mal, wo David abgeschlossen hat mit 381 Punkten auf Platz 8. Benny hat irgendwann aufgegeben, ist 20. vor einem gewissen Kai-Dittmann geworden mit 184 Punkten. Und wenn wir uns die Bonuswertung vielleicht nochmal angucken mit den Absteigern, können wir auch da sagen, viele hatten Heidenheim auf dem Zettel. Darmstadt und Bochum haben die meisten allerdings richtig getippt. Wir können mal gucken, Benny hat Heidenheim, Darmstadt, Bochum getippt. Ich habe das gleiche getippt und David hat die Bonustipps offensichtlich nicht abgegeben, sehe ich gerade. Oh. Die meisten Tore, Bayern München, Benny hat auch Bayern München. Und dann interessant, haben viele unter anderem mal Dortmund oder mal Leipzig als Herbstmeister oder Deutschen Meister getippt. Ich habe beides mal Bayern genommen, Benny auch. Und ganz große Glückwünsche gehen an Kelvin raus. Denn der ist der Einzige, der überhaupt Punkte in diesen beiden Wertungen hat. Der hat nämlich Bayern 04 Leverkusen als Herbstmeister getippt und lag damit richtig. Und wo findet der erste Trainerwechsel statt? Da können wir Veninho 94, Focky 2000 und Shelly 1896 gratulieren, denn die haben alle drei auf den FC Augsburg getippt.
Ist ja unglaublich, dass ich das nicht getippt hatte, weil ich hätte Augsburg, ich wusste es von Kavunas Achtmann. Naja.
So, genau, dann würde ich sagen, schließe ich das kurz ab und dann kann David mit seinem Tippspiel übernehmen und kann euch herzlich einladen. kicktipp.de/onthepitch-em2024. Das ist the way to go zum EM-Tippspiel. Und auch Bundesliga gibt es nächstes Jahr wieder.
Kommt jetzt auch in die Beschreibung.
Gebaute Tippspiel von David, bitteschön.
Übernehme ich natürlich euer Tippspiel auch, also auch an meine Leute, nehmt da gerne teil. Je mehr, desto lustiger. So, das machen wir jetzt ganz schnell. Wir haben ja vor der Saison wieder alle unsere Tabellen abgegeben und als ich sie vorhin ausgewertet habe, hatte ich so den Eindruck, wir waren im letzten Jahr besser, was natürlich auch daran liegen kann, dass wir alle den Meister schon mal falsch getippt haben. Ansonsten hatte da immer jemand einen Punkt, denn in diesem Jahr ist es tatsächlich so, dass wir zwei haben, die Saison mit 0 Richtigen beenden. Und eine Person sitzt hier in unserem Kreis und das bist du, David.
Ah, shit.
Ansonsten, aber du bist nicht der Einzige, Julian, liebe Grüße, gesellt sich zu dir, hat leider auch. Und ihr könnt euch sicher sein, gerade euch beiden habe ich doppelt geprüft, weil ich es nicht glauben wollte. Aber zeigt auf
der. Zumindest irgendwas, was nah dran war, was mir Hoffnung machen kann. Oder bin ich einfach komplett verloren und melde mich für die kommenden Fußballfolgen
ab? Ich glaube, da waren 2, 3 Sachen auf jeden Fall mit dabei, die genau im Wechsel waren. Den Fall hatten wir häufiger. Machen wir mal weiter. Marcel hatte immerhin Eintracht Frankfurt richtig mit einem Punkt. 2 Punkte Johannes mit Darmstadt und Bochum. Mein Benny mit Frankfurt und Bochum und Luca mit Augsburg und Darmstadt. Was mich übrigens gewundert hat, dass ich dachte, wir holen alle mindestens einen Punkt, weil alle Darmstadt auf den letzten Platz getippt haben. Ich habe mich sehr gewundert, dass tatsächlich viele Leute Heidenheim schlechter geschätzt haben als Darmstadt. Ich konnte es gar nicht glauben.
Hessen-Optimismus und Aufsteiger-Pessimismus.
Ja, yeah, wahrscheinlich, so. Wahrscheinlich. Und dann haben wir die mit 3 Punkten, nämlich einmal Benny hat Leipzig, Frankfurt und Bochum richtig getippt. Ich habe Leipzig, naja. Gladbach und Darmstadt richtig getippt. Und auf Platz 1, es ist ja eigentlich relativ logisch, dass Timo Latsch von RTL, der stellvertretende Sportchef, die meisten richtig hatte. Also es wäre komisch, wenn es anders wäre, obwohl er hatte auch nur 4. Aber immerhin Leipzig, Frankfurt, Mainz und Darmstadt. Ja, ist halt die Frage, wie viel Fachwissen am Ende des Tages untersteckt. Aber nein, das wollen wir jetzt nicht runterregeln. Aber herzlichen Glückwunsch, Timo, wenn du das hörst, bist der Beste von uns allen, zu Recht. Ja, ansonsten, ich glaube, da ist für die nächste Saison für uns alle ein wenig Steigerungspotenzial. Aber oh ja, die Saison war auch sehr crazy, muss man auch sagen.
Ja, genau. Dann nächstes Jahr kommen dazu der FC St. Pauli und Holstein Kiel. Das noch der Vollständigkeit halber. Das wird natürlich auch lustig. Ein wenig Nordlicht, Nordwind, Nord. Ganz viel Jever in der ersten. Gut, die schenken da nicht alle Jever aus.
Gott sei Dank.
Ist Nord hier, egal.
Das ist keine Werbung.
Hier lächerlich werden. Ja, das sowieso nicht. Danken wir euch für die Aufmerksamkeit bei diesem Saisonrückblick. Falls ihr Wünsche, Änderungsvorschläge, Feedback, alles mögliche habt, schreibt uns die gerne bei Social Media. Die gewohnten Kanäle sind euch bekannt, soweit auch in der Episodenbeschreibung erkennbar. Und danke natürlich auch an euch beide für dieses Weiterleben der Tradition.
Ja, ganz genau. Es war mir auch ein Fest und es geht ja schon sehr bald weiter. Ich meine, EM ist ja mittlerweile sind es morgen in 10 Tagen?
11 Tage sind es, ja, genau.
Genau. Aber, ja. Also auch da wartet noch
hoffentlich. Wenn ihr das hört, noch näher dran.
Genau, auf jeden Fall wartet da noch was auf euch vorher. Da könnt ihr euch natürlich auch noch bei uns auf etwas freuen. Bei dir sicherlich ja auch, David. Vielleicht sogar in Kombi, können wir auch noch mal gucken. Und dann hören wir uns, allerspätestens nächsten Montag zum traditionellen Wochenrückblick wieder.
Macht's gut, eine Zeit.
Ciao.
Adios, ciao.